Der kompromittierte Insider. Die Gefahr kommt von innen. Social Engineering, Deepfakes, Vulnerability Hunting und vieles mehr hören Sie nun in diesem Podcast.
Grenzenlos sicher? Der IT-Security-Podcast von SonicWall.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Timo Lüth und wie immer dabei ist natürlich auch mein Kollege Silvan Noll.
Hallo. Das hast du schön gesagt, Timo. Hallo zusammen.
Hallo. Außerdem haben wir uns auch heute wieder einen Gast eingeladen. Er ist Geschäftsführer unseres langjährigen Platin-Partners DataSec, Moritz Freiherr von Schwerin. Hallo.
Hallo zusammen.
Ein bisschen was habe ich gesagt, also dass du von der DataSec bist, aber vielleicht kannst du einmal kurz ein, zwei Sätze zu dir selber sagen.
Ja, ich bin, mein Name Moritz Freiherr von Schwerin, wie du gerade eben so schön angekündigt hast, Timo. Ich bin Mitbegründer der DataSec und technischer Geschäftsführer dort. Hab bei DataSec auch den technischen Background. DataSec, da vielleicht auch ein paar Worte zu. DataSec ist ein IT-Beratungsunternehmen für mittelständische Unternehmen. Wir haben von Anfang an bei der Gründung 2009 uns voll auf das Thema IT-Security konzentriert, sind gestartet quasi als Systemhaus für IT-Security mit Themen wie Firewall, Malware-Schutz am Endpunkt, also dem klassischen Endpunkt-AV und Verschlüsselungsthemen, sind dann immer weiter gekommen zu Beratungsthemen wie ISMS oder Audits durchführen und sind dann heute auch bei Themen, bei SOC-Dienstleistungen wie Pentest, Red Teaming und eben Incident Response. Und das ist ja auch ein Teil, wo wir dann heute drüber uns unterhalten wollen, denke ich.
Auf jeden Fall. Und damit haben wir doch glaube ich, heute wieder genau den richtigen Gesprächspartner uns ausgesucht. Ich sag mal ganz kurz, worum es heute geht. Also wir haben das mal überschrieben mit der kompromittierte Insider. Was ist das genau? Das wollen wir klären. Und wie finden Angriffe in der heutigen Zeit statt? Mit welchen Herausforderungen haben es Unternehmen heutzutage zu tun? Und natürlich auch ganz wichtig, wie kann ich mich letztendlich dagegen schützen? Und ich glaube, das ist einfach schon der Moment, wo ich direkt an Silvan übergeben kann. Denn Technik, das ist dann dein Part.
Ja, alles klar. Ja, ich glaube, eben aus den Ausführungen von Moritz ist auch relativ klar geworden, wie beziehungsweise warum er sich für den heutigen Podcast qualifiziert hat. Ja, wir hatten so eine kleine Vorbesprechung und Ich glaube, da so viel können wir vorweg schon mal anteasern. Der Moritz hat unfassbar viele Praxisbeispiele, wo wir gleich drüber reden. Das heißt, heute versuchen wir auch diesen Theoriepart wirklich minimal zu halten und mehr aus dem echten Leben raus zu berichten. Und ich glaube, also für uns war das in der internen Vorbesprechung schon unfassbar spannend und ich gehe mir mehr als stark davon aus, dass das für unsere Zuhörer ganz genauso sein wird. Ich fange heute mal mit einem Zitat an, das der ehemalige Executive Assistant Director vom FBI in 2020 mal zu New York Times gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, there are two types of companies. Companies that have been breached and companies that don't know they have been breached. Ja, und ich glaube, das ist schon mehr als bezeichnend. Im Grunde hat er klar gesagt, hey, es gibt einmal die Fraktionen, die schon irgendwie exfiltriert wurden, die einen Data Breach hatten. Und dann gibt es den anderen Teil der Unternehmen, die das einfach noch nicht wissen. Und ich meine, wir reden sehr, sehr häufig mit Partnern und Kunden über diese Fragestellungen, wenn wir unser Produktportfolio pitchen oder in konkrete Projekte mit reinkommen. Und ganz, ganz häufiges Feedback ist da, gerade wenn wir mit dem Mittelstand sprechen, so in die Richtung, wen interessieren denn unsere Daten? Das betrifft doch irgendwie die ganz Großen ganz weit oben. Aber wer will denn was bei uns holen? Und da würde ich dich bitten, Moritz, da gleich aus der Praxis auch durchaus gerne mal drüber zu sprechen, wie das so bei euren Kunden stattfindet, weil ich meine, ich habe ja ein bisschen versucht, Informationen in diesem Bereich rauszusuchen und bin auf eine Studie gestoßen, die jetzt auch zugegebenermaßen schon ein kleines bisschen älter ist. Aus 2015 ist die. Das ist aber von der Bitkom. Ja, die Bitkom ist der Digitalverband Deutschlands und da sind mehr als mittlerweile glaube ich ungefähr 2.500 Unternehmen. Damals war es irgendwie 2.400 Unternehmen der digitalen Wirtschaft angeschlossen und die wurden eben befragt. Ne? Hattet ihr schon irgendwelche Data Breaches oder wie geht ihr mit diesen Themen um? Und grundsätzlich haben von diesen 2.400 Unternehmen damals 51% geantwortet mit, ja, wir waren betroffen. Und dann haben 28% gesagt, dass sie vermutlich betroffen waren. Ja? Und das, denke ich, spiegelt auch so ungefähr das wider, was der Sean Henry damals gesagt hat. Und wenn wir diese Studie mal so ein bisschen weiter durchschauen, dann finde ich das sehr, sehr spannend, dass 47% dieser betroffenen Unternehmen zwischen 10 und 99 Mitarbeitern hatten. Das heißt, ein ganz, ganz klarer Wegweiser, dass das eben nicht nur die ganz großen Big Player in irgendeiner Form betrifft, sondern durchaus auch kleinere Unternehmen und den Mittelstand. Von daher denke ich, ist es umso wichtiger, dass wir heute genau über diese Themen sprechen und uns sicherlich auch so ein bisschen drüber unterhalten. Wie kommen die Angreifer denn überhaupt ins Netzwerk rein? Was tun die denn da? Was ist deren Motivation etc.? Von daher, ja, ich habe es eben schon mal gesagt, aber ich freue mich speziell auf den heutigen Podcast wirklich, wirklich sehr.
Jetzt hat ja Sean Henry eine ziemlich, ich würde sagen, provokante Aussage getroffen, weil er sagt ja eigentlich, es sind wirklich alle in irgendeiner Form schon mal betroffen gewesen. Du hast es jetzt gerade noch mal ein bisschen relativiert, aber wie ernst kann man so eine Aussage nehmen? Weil auch denn die, die sagen, wir waren nicht betroffen, sind es ja vielleicht doch gewesen und wissen es nicht. Vielleicht, Moritz, hast du da etwas aus der Praxis?
Ja, grundsätzlich denke ich, stimmt die Aussage schon und die kann bestimmt auch jeder nachvollziehen. Die Frage ist natürlich, was ist ein Breach? Ist das jetzt quasi ein einfacher Malware-Vorfall oder wirklich, dass Daten komplett abgeflossen sind? Und ein Malware-Vorfall hat sicherlich schon jeder gehabt. Die Frage ist immer, wie groß oder wie stark war der Malware-Vorfall und hat man tatsächlich dann auch richtig erkannt, wie groß oder wie stark der Malware-Vorfall war. Grundsätzlich zur Lage ist es in letzter Zeit für uns extrem spannend geworden. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass wir inzwischen bei diesem Thema Incident Response sind. Das machen wir so richtig erst seit 2 Jahren. Weil davor haben wir uns natürlich schon mit Themen beschäftigt, mit Malware-Vorfällen zu und analysieren, was ist passiert. Aber in der Regel war das halt immer quasi ein mehr oder weniger lokaler Ausbruch. Mit lokal meine ich, da waren 3, 4 Clients betroffen und gut war. Und dann war das vielleicht eine Ransomware, in der Regel aber irgendeine Malware, die nicht wirklich irgendwas was Böses gemacht hat. Das hat sich aber jetzt in den letzten 2 Jahren wirklich drastisch geändert. Zum einen sind die Anfragen sehr viel häufiger geworden. Zu dem Thema, analysiert die Malware, was ist passiert? Also es gibt mehr Vorfälle. Zum anderen sind die Vorfälle auch sehr viel komplexer geworden und viel größer geworden, weil man findet halt nicht mehr die einfache Malware, wo man einfach sagen kann, okay, ich lasse jetzt einfach einen Second Opinion Scanner drüber laufen, der erkennt mir die Malware und dann kann ich sagen, das ist eine Malware, die hat das und das gemacht, sondern die Malware ist einfach sehr viel komplexer geworden. Es passieren öfter Fälle und das ist dann nochmal sehr viel drastischer geworden seit dem letzten Jahr oder jetzt quasi seit die Pandemie losgegangen ist mit den Vorfällen, weil wir sind jetzt tatsächlich immer dabei bei so einem Incident Response. Wenn wir gerufen werden, brauchen wir mindestens 2 Wochen, um den Fall abzuschließen. Also früher 2 bis 3 Tage, jetzt brauchen wir immer mindestens 2 Wochen, um zu analysieren, was genau ist passiert. Weil die Angreifer halt andere Taktiken und Techniken anwenden. Und das ist schon eine drastische Änderung der ganzen Lage. Und es kann sogar sein, dass wir bis zu 4 Monate an einem Fall arbeiten, wenn wir aktiv die Angreifer bei einem Einbruchsversuch erwischen und dann tatsächlich das Katz-und-Maus-Spiel losgeht. Wir schlagen eine Tür zu, über die Angreifer reingekommen sind. Der Angreifer versucht, über einen anderen Weg dann reinzukommen. Und es können durchaus dann so Themen sein, dass auf einmal dann ein Teamviewer oder ähnliche Tools verwendet werden, um wieder Zugriff auf das Netzwerk zu erhalten. Und jetzt, was sind unsere Kunden? Und das darf natürlich jetzt auch keiner falsch verstehen, dass unsere Kunden alle von Malware befallen werden, sondern die Message ist einfach, man braucht ein sehr, sehr ausgefeiltes Security-Konzept, um den aktuellen Bedrohungen Herr zu werden. Das ist das eine und das hat natürlich auch nicht jeder unserer Kunden. Und zum anderen werden natürlich auch viele Unternehmen unsere Kunden, die eben so einen Malware-Vorfall haben, die dann zu uns kommen. Und es trifft einfach, wir bedienen den deutschen Mittelstand, es betrifft Unternehmen von 50 Mitarbeitern bis 4.000 Mitarbeitern, da an dem Umfeld bewegen wir uns und es trifft einfach alle durch die Bank weg.
Also ich kann da im Grunde von meiner Seite auch gar nicht so viel hinzufügen. Ich kann das nur total bestätigen, was ich auch persönlich wahrnehme. Also was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass dieser gesamte Bereich, diese gesamte, ich sage jetzt mal wirklich organisierte Kriminalität im digitalen Bereich auch offensichtlich unfassbar viel Geld und Budget hat, um Angriffe durchzuführen und zu planen. Ja, das ist natürlich so, dass es zum Teil auch, ich sage jetzt mal, einfache Leute sind, die sich so ein bisschen ausprobieren wollen, weil da reden wir gleich ja nochmal drüber. In der heutigen Zeit kann ich eben auch mit kostenfreien Tools, mit sehr, sehr wenig Aufwand schon sehr viele böse Dinge bewirken, wenn ich denn die entsprechende Motivation und den Antrieb dahinter habe. Aber im professionellen Bereich, ja, da sind so hohe Gelder und Summen im Spiel, dass sich so ein Angriff dann potenziell eben auch richtig lohnt. Und auch den Bereich, den ich jetzt gerne nochmal ansprechen würde, den werden wir sicherlich dann in einem anderen Teil in diesem Podcast nochmal umfangreicher behandeln. Aber eines der größten Probleme überhaupt ist natürlich, dass irgendwelche Passworte abhanden kommen, die dann genutzt werden. Und dann habe ich natürlich die Situation, dass es für den Administrator oder jemanden, der sich auch Logfiles anschaut und bewertet, was da im Netzwerk so passiert, sieht das ja erstmal nach einem vollkommen legitimen Zugriff aus, ja? Weil ich sag mal, wenn sich der Administrator mit seinen Anmeldedaten irgendwann den Tag über irgendwo auf einem Server anmeldet, dann hinterfragt das ja wahrscheinlich erstmal gar keiner. Und wenn die Daten aber abhanden gekommen sind, ist das ein riesengroßes Problem. Und vielleicht nur 2, 3 Kleinigkeiten in diesem Bereich, aber es macht sicherlich A, total viel Sinn, erst einmal zu schauen, dass sich dieses Passwort-Thema überhaupt gar nicht so zu einem Problem werden lasse, indem ich auf OTP-Lösungen setze, ja, auf One-Time-Passwort-Lösungen setze. Da gibt es mittlerweile ganz viele verschiedene Lösungsansätze, rein digital zum Beispiel, den Microsoft Authenticator oder den Google Authenticator, Duo Mobile, diverse Lösungen. Das sind Apps auf dem Smartphone und die generieren mir einfach dann alle x Sekunden einen neuen Code und den verwende ich als zweiten Faktor neben meinem normalen Passwort. Und das heißt, selbst wenn mein Passwort jetzt abhanden kommt, ist es eben nur ein halb so großes Problem, weil dem potenziellen Angreifer eben auch dann der zweite Faktor fehlt. Und ein weiterer Tipp, den ich persönlich immer so habe, ist, schaut halt auch, dass die Passworte, die man verwendet, eben auch nicht komplett immer die gleichen sind. Ja? Also im schlimmsten Fall habe ich ein Passwort und das nutze ich überall, ja, für alle Dienste, für alle Services. Wenn das Passwort einmal wegkommt, habe ich direkt ein extrem weitreichendes Problem. Und was viele gar nicht wissen, da bin ich irgendwann durch Zufall auch mal drüber gestolpert, auf jeden Fall für diejenigen, die in der iOS-Welt, also im Apple-Kosmos unterwegs sind. Im iPhone gibt es eine Möglichkeit, ich kann dort aufrufen und mir anzeigen lassen, A, ob die Passworte, die ich dann im Schlüsselbund, nennt sich das ja da, hinterlegt habe, ob die ersten sicher sind, also ob ich mir genug Gedanken über die Passwortkomplexität gemacht habe, das wird dort aufgeführt. Und zum Zweiten synchronisiert offensichtlich Apple die Daten mit einer Datenbank, die wiederum weiß, ob es für Beispiel Hersteller X, wo ich ein Passwort hinterlegt habe oder ein Passwort verwende, ob es da schon mal einen Data Breach gab, so dass mein Passwort abhanden gekommen ist. Das heißt, und das bekomme ich angezeigt. Ich habe also sofort eine sehr, sehr klare Information darüber, hey, dieses Passwort ist im schlimmsten Fall irgendwo bekannt und wenn ich jetzt weiß, gut, das habe ich halt an 23 anderen Stellen auch verwendet, dann sollte ich dafür Sorge tragen, dass das eben auch geändert wird und auch häufiger mal geändert wird. Das wäre einfach so eine kleine Anregung mal von meiner Seite, weil ich damit grundsätzlich, und ich denke, Moritz, da wirst du mir zustimmen, schon ganz, ganz viele Angriffe oder Angriffsformen im Keim ersticken kann, wo ja ich sonst wirklich Tür und Tor offen habe, wenn ich mich um diesen Teilbereich nicht kümmere. So abschließend.
Ja klar, auf jeden Fall.
Also genau, da gibt's ja, und man muss ja fairerweise sagen, das war vor Jahren, waren das in der Regel ja auch, ich sag mal, durchaus Kosten, die dort entstanden sind, ne? Mit Hardware-Tokens und Lösungen, wo ich wirklich dann serverseitig was installieren musste. Das kann ich alles noch machen. Das hat auch alles seine Daseinsberechtigung. Aber es gibt mittlerweile eben auch sehr viele kostenfreie oder kostenneutrale Lösungsansätze. Also wir in unseren Produkten SonicVault-seitig haben zum Beispiel das eben besagte Microsoft Authenticator oder Google Authenticator, diese Schnittstelle einfach feste in die Lösungen integriert, so dass ich loslegen kann, ohne dass da direkt immens viele Kosten entstehen. Das kann man der Vollständigkeit sicherlich auch nochmal parallel mit erwähnen, ja. Abschließend möchte ich die kleine Ergänzung zu dem, was Moritz eben gesagt hat, einfach nochmal, er hat ja eben ganz, ganz klar gesagt, dass Sicherheit eben auch ein Konzept ist und kein Produkt ist. Und da stehe ich total für, weil, so wie man es aus irgendwelchen Filmen kennt, ja, dass der Hacker die Firewall knackt, das findet in der Praxis einfach in den allerwenigsten Fällen so statt, sondern man muss sich eben anschauen, ja, wenn wir über ein Konzept reden, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Bestandteile und Glieder in dieser Kette, in diesem Konzept. Und natürlich schaut sich ein Angreifer genau an, ja, wo ist denn das schwächste Element, wo ich angreifen kann. kann. Und das ist in aller Regel eben nicht die, ich sag mal, Firewall, die ganz, ganz viel Schutzfunktion mitbringt, wo jemand viel Geld ausgegeben hat, um etwas sicher zu gestalten, sondern da gibt es ganz viele andere Bereiche, wo ich einfach angreifen kann. Und da werden wir jetzt im Verlauf dann nochmal detaillierter drüber sprechen, wie sowas in der Praxis aussieht.
Ja, apropos keine Firewall vielleicht kann ich damit anfangen. Moritz hat vorhin kurz Pandemie angesprochen. Das war ja auch in den letzten Podcasts auch irgendwie immer schon mal ein Thema, weil natürlich ganz viele von zu Hause gearbeitet haben. So langsam gehen zwar einzelne Leute wieder zurück, aber das Homeoffice wird ja bleiben. Hat sich jetzt die Situation durch das Homeoffice geändert?
Die Lage hat sich schon verändert durch das Homeoffice. Das ist ja ganz klar, weil es ist einfach, die Leute arbeiten von zu Hause und arbeiten nicht mehr in der Firma. Natürlich gab es davor einzelne Homeoffice-Mitarbeiter. Manche Unternehmen haben das öfters gemacht oder mehr gemacht und manche weniger. Und dann gab es aber Unternehmen, die überhaupt nichts bezüglich Homeoffice hatten. Und dann kam dieser Lockdown, der erste Lockdown, und alle Unternehmen quasi die Büroarbeitsplätze hatten, mussten mehr oder weniger Homeoffice anbieten. Und das ist der Punkt Nummer eins, wo sich was rapide geändert hat, weil gerade in der ersten Zeit, auch wenn alle gesagt haben, passt auf, vergesst die IT-Sicherheit nicht, wenn ihr Homeoffice bereitstellt, haben doch ganz, ganz viele die Sicherheit vergessen, einfach nackt RDP-Server ins Netz gestellt. RDP-Server sind so, ein Produkt von Microsoft, Remote Desktop Protocol heißt das Ganze. Damit kann man den Bildschirminhalt quasi aus dem Büro auf einen Heim-PC übertragen, mal ganz in ganz einfachen Worten gesprochen. Und haben einfach ihre bestehenden Lösungen, die sie intern genutzt haben, Stichwort Citrix Terminal Server Farm, VMware, Thin Client Farm, die es da alle gibt, haben die einfach ins Internet gestellt, ohne groß auf die Sicherheit zu achten. Und das war der erste Fehler, weil da zum einen ist da ganz großes Thema eben Updates und Schwachstellen, RDP. Also das Remote Desktop Protokoll hat auch den sagen wir mal, Spitznamen Ransomware Deployment Protocol, weil einfach sehr viele Schwachstellen bei diesem Produkt bestehen. Wenn man es nicht aktuell erhält, liegt einfach daran, weil es oft genutzt wird. Das Gleiche ist aber bei Citrix oder VMware auch der Fall. Und das heißt, die Angreifer können da, auch wenn du vorher gesagt hast, Silvan, und das ist definitiv richtig, dass die Hacker quasi nicht mehr unbedingt hacken, sondern über andere Wege reinkommen. Aber dieses Schwachstellenthema ist dadurch wieder ordentlich aufgeflammt und da haben die Hacker tatsächlich einfach Schwachstellen ausgenutzt und sind in die Systeme eingedrungen. Und es passiert übrigens auch noch heute. Das war nicht nur ein Problem vom Anfang des Lockdowns. Und das zweite Thema war dann sicherlich, und auch da, Silvan, was du gerade gesagt hast, eben das große Thema, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die einfach nicht verwendet wurde. Und wir haben einfach heutzutage das Thema, dass viele Credentials, also Username und Passwortkombinationen bei diversen Breaches in Cloud-Anwendungen, Web-Anwendungen den Angreifern in die Hände gefallen sind, den im Darknet gehandelt werden. Und wir wissen, alle User wollen es möglichst einfach haben und die verwenden ihre Passwörter mehrfach. Die haben vielleicht privat in ihrem Google oder in ihrem Facebook-Account oder sonst wo das gleiche Passwort, wie sie dann bei der Arbeit verwenden, auch wenn die IT-Richtlinie vielleicht was anders sagt. Und dadurch kann man natürlich dann dementsprechend in die Systeme sich einfach einloggen und ist drin. Oder was jetzt wirklich auch oft passiert ist, gerade in diesem Bereich Home-Arbeit oder Remote-Arbeit, ist, dass von privaten Rechnern oder Bring Your Own Devices gearbeitet wurde, weil das ermöglicht ja gerade dieses RDP-Protokoll oder Citrix oder VMware oder wie auch immer, weil ja nur der Bildschirminhalt übertragen wird. Und auch da ist der User ja relativ, will er das Ganze komfortabel haben. Das heißt, er ist auf seinem privaten PC. Und über dieses Remote-Desktop-Protokoll, da kann der Angriff, also wenn das auch gepatcht ist, kann der Angriff nicht direkt stattfinden. Aber was natürlich stattfinden kann, dieses Bring-Your-Own-Device, dieses Gerät, das kann kompromittiert werden. Da kann irgendwie ein Passwort-Stealer draufkommen. Der User hat in seinem Browser Username und Passwort gespeichert, damit er das natürlich nicht immer eingeben muss. Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt's nicht. Dann kommt die Malware drauf, der Passwort-Stealer, klaut die Zugangsdaten und mit den Zugangsdaten kann man dann von jedem anderen Gerät, die Angreifer können von jedem anderen Gerät sich dann in die Infrastruktur einloggen und auch dann sind sie drin. Und dann stehen sie auf einmal mitten im Netzwerk. Die komplette Gateway-Sicherheitsinfrastruktur ist umgangen. Die Angreifer sind im Netzwerk drin. Und dann wird es richtig spannend, da den ganzen, das aufzudecken, was dann weiter passieren kann. Die Möglichkeiten sind natürlich enorm. Wir kommen später noch zu Themen wie Netzwerksegmentierung oder dann auch Logging. Wie kann man dann dementsprechend sowas erkennen? Auch aus Praxisbeispielen, weil genau das ist bei mehreren Kunden von uns passiert. Die Terminal-Server, Citrix, VMware, Remote Desktop wurden ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung wegen der Pandemie ins Netz gestellt und darüber wurden über Passwort-Diebstähle bei Geräten, Bring-Your-Own-Device-Geräten, das sind in der Regel russische Passwort-Stealer, die Passwort-Username geklaut und es gab einfach erstmal ganz normale Logins und dann waren die Angreifer mitten im Netzwerk.
Ja, zudem, ich meine, wir haben jetzt sehr schön gehört, welche Bereiche da wirklich alle eine große Rolle mitspielen. Und ich glaube, es ist auch recht klar geworden, dass durch die vermehrte Arbeit im Homeoffice dann natürlich aus den besagten Gründen deutlich mehr Vektoren jetzt auch für potenzielle Angriffe eben offen sind. Aber wenn man sich das mal ganz, ganz plakativ vorstellt, ja, wie das jetzt plötzlich aussieht. Ich habe im Zweifel einen, ich sag jetzt mal, seit 10 oder mehr Jahren nicht mehr gepatchten Provider-Router im Homeoffice stehen. Ich habe, weil wieder mal die Schule ausfällt etc., plötzlich irgendwelche weiteren Endgeräte in diesem gleichen Netzwerk mit drin, habe vielleicht noch irgendwelche Saugroboter, WLAN-Überwachungskameras etc. ohne eine Segmentierung, weil das gibt's ja bei diesen Home-Provider-Routern so in der Form in der Regel überhaupt gar nicht. Und da sitze ich jetzt mit meinem Notebook, im Zweifel vielleicht sogar noch mit meinem privaten Endgerät, wo ich auf maximal unternehmenskritische Daten zugreife. Und jetzt habe ich natürlich, weil ich diese Infrastruktur habe oder mir der notwendige Schutz auch zwischen diesen verschiedenen Netzwerkbereichen in dem Zustand fehlt, natürlich auch ganz, ganz andere Vektoren zusätzlich, indem ich zum Beispiel, wenn der Angreifer jetzt es schafft, eben auf meine Überwachungskamera oder auf meinen smarten Kühlschrank oder auf meinen Saugroboter zugreifen kann, kann er sich von da eben rechts, links wunderbar auch in die anderen Netzbereiche mit reinbewegen. Und der Moritz hat, glaube ich, eines der wichtigsten Schlagworte in diesem Zusammenhang eben auch schon erwähnt, nämlich die Segmentierung. Ja? Da reden wir gleich nochmal ein bisschen umfangreicher drüber. Aber auch in diesem Use Case Homeoffice kann man eben oder sollte man meiner Meinung nach eben nicht maximal unbeschwert reingehen und sagen, egal was die Mitarbeiter jetzt zu Hause haben, die bekommen ihr Notebook mit und alles ist gut. So einfach ist es dann eben doch nicht. Und ich glaube, und das hat mir die Praxis auch gezeigt, da hat man seit dem Beginn der Pandemie bis jetzt, wo man ja wirklich ein bisschen mehr Zeit hatte, sich auch mit diesen Themen zu beschäftigen, da hat man auch eine gewisse Kurve gut sehen können. Also ich würde jetzt mal beurteilen, dass sehr, sehr viele Infrastrukturen im Homeoffice-Bereich mittlerweile auch deutlich, deutlich besser abgesichert sind, als das noch zum Beginn der Pandemie der Fall war. Aber, und da muss man auch ganz ehrlich sein, da gibt es sicherlich immer noch extrem viel Luft nach oben.
Da muss man ja auch unterscheiden zwischen quasi festen Homeoffice-Arbeitsplätzen, wie ihr sie ja habt. Da hattet ihr ja meiner Meinung nach auch schon mal einen Podcast drüber, über das ganze Thema Homeoffice. Genau. Und einfach den mobilen Arbeitsplätzen, die jetzt einfach pandemiebedingt von zu Hause am Küchentisch arbeiten. Da muss man definitiv differenzieren an der Stelle. Die einen kann man mit mehr Sicherheit ausstatten, aber ich denke, es ist nicht möglich, jetzt zu sagen, okay, jeder, der vom Küchentisch zu Hause in seiner Einzimmerwohnung jetzt arbeiten muss, dass man dem eine Firewall noch hinstellt, wo soll er die denn hinplatzieren? Da muss man dann tatsächlich gucken, wie man das anders abgesichert kriegt.
Zum Beispiel, und das wäre ein potenzieller Lösungsansatz, indem du sagst, du kapselst das Ganze einfach virtuell ab, indem du da eine beispielsweise Secure Mobile Access Appliance hinstellst und das eben, wenn du möchtest, im Browser basierend eben über eine gesicherte Verbindung dann auf den besagten RDP oder Citrix Servern auch wieder arbeitest. Na, dass du eben die Geräte nicht einfach nackt raus Richtung Internet stellst, sondern dass du erstmal eine gesicherte, getunnelte Verbindung ins Unternehmen aufbaust und darüber dann mit den entsprechenden, ja, Systemen, wo wir eben auch schon drüber gesprochen haben, dann aber letztlich sicher arbeiten kannst.
Genau, das ist ein gutes Thema, einfach zu dem, was man tun kann. Es ist sicherlich ganz wichtig, die Systeme nicht nackt ins Internet rauszustellen. Und eine SMA ist da auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit. Ich würde es sogar immer bevorzugen, bevor ich die Geräte direkt anspreche, also jetzt so ein Terminal-Server beispielsweise, den über einen VPN-Tunnel anzusprechen. Aber dann sind wir wieder in eben dieser Krux. Ich kann vielleicht als Unternehmen nicht jedem Mitarbeiter einen Laptop zur Verfügung stellen, den ich voll kontrolliere und wo ich dann über einen VPN-Tunnel dann sauber arbeiten kann, sondern da muss man vielleicht auch einfach an der Stelle differenzieren wieder, was wir gerade eben schon besprochen haben. Und dann ist auch die SMA eine super Möglichkeit zu sagen, okay, ich publiziere meine Citrix-Bookmarks, meine Citrix-Portale, aber es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, einfach dann sauber konfiguriert mit den herstellerspezifischen Lösungen dann dementsprechend die Terminal-Server zu publizieren. Was aber ganz wichtig und entscheidend ist und fast wichtiger als alles andere ist einfach die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, wenn dieses Bring-Your-Own-Device, dieses Homeoffice-Gerät, was nicht irgendwie abgesichert ist durch die IT, kompromittiert ist, und davon muss man einfach ausgehen, und wenn die Benutzername und Passwort gestohlen sind, dann muss man, damit darf der Angreifer sich nicht in die Infrastruktur einloggen können, sondern sie brauchen einfach dann noch den zweiten Faktor. Und das ist das Entscheidende an der Stelle. Da haben wir die Möglichkeit auf der SMA oder eben durch diverse Third-Party-Tools. Microsoft hat es in der O365-Suite drin. Es gibt aber auch diverse andere Hersteller, die man da an der Stelle einsetzen kann für eine moderne Authentifizierung. Und dann sind wir nämlich genau an der richtigen Stelle. Wir reden über Modern Authentication. Das muss gar nicht mehr unbedingt sein, dass man sagt, dieser klassische Token, wo man draufdrückt und dann den OTP eingeben muss, also ablesen muss von einem Stück Hardware und dann eingeben muss, sondern wir haben die Möglichkeit über Handy, die Apps, was du gesagt hast, Silvan. Da gibt es aber auch schon einfach weitere Verfahren mit Push-OTP beispielsweise. Das heißt, man loggt sich ein mit Username, Passwort, auf einmal vibriert das Smartphone. Wollen Sie sich wirklich einloggen, wird mal gefragt. Man drückt drauf, ja, einloggen mit Face-ID, bestätigt man das Ganze. Das heißt, wir haben sogar Biometrie an der Stelle mit drin und dann ist man eingeloggt. Oder diese ganze Geschichte mit den Fido-Sticks, da geht so die Reise hin, wenn man den großen Microsoft und Google und so weiter zuhört bei der Modern Authentication. Mit Fido Security Keys, das sind USB-Sticks, also USB-Keys, oder NFC ist da inzwischen auch schon möglich, wo man einfach dann statt im Passwort seinen Stick hat, den dementsprechend so ein bisschen wie eine Smartcard, die im Gerät stecken hat, und dann über den PIN einfach nur noch bestätigt, dass man selbst der Besitzer auch dieser des Security Keys ist. Und all das kann man zentral verwalten über eine Authentifizierungslösung. Das ist inzwischen möglich. Und das ist Modern Authentication. Microsoft sagt ja schon, wir wollen komplett passwortlos authentifizieren. Bis wir da sind, dauert noch ein bisschen. Also es geht schon, wenn man komplett, es ist definitiv möglich schon. Aber wir haben ja nicht nur neue Anwendungen, sondern es gibt weiterhin Legacy-Anwendungen. Und deswegen müssen wir einfach mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung weiterleben.
Also man sieht ganz gut, dass es sehr viele Ansatzpunkte und Möglichkeiten gibt, durchaus auch, wenn man sich Gedanken darum macht oder vielleicht auch auf den richtigen Berater setzt, dann kann man eben sehr, sehr viel tun, um Sicherheit in diese Themen mit reinzubringen. Aber trotzdem bleiben eben noch sehr, sehr viele Variablen. Und wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen, dass die Kette eben nur so stark ist wie sein schwächstes Glied. Das ist immer so ein Spruch, den man da ganz gerne hernimmt. Ja, vielleicht eine Mini-Anekdote dazu. Ich war vor 2-3 Wochen, hatten wir eine geführte Wandertour, 4 Tage mit Hüttenübernachtung auf die Zugspitze hoch. Ja? Da waren wir mit 8 Personen unterwegs. Und da hat man sehr gut gesehen, ja, dass die Gruppe eben nur so stark ist wie das schwächste Glied. Ich sage jetzt mal nicht, wer das schwächste Glied war. Ja? Aber da hat man durchaus gemerkt, selbst wenn da ganz, ganz schnelle mit dabei sind, dass man eben, weil man ja in der Gruppe unterwegs ist, da eben auch auf den Langsameren dann Rücksicht nimmt, um da so ein bisschen zu gucken, dass da eine gewisse Harmonie mit reinkommt. Und genauso ist es in der IT-Security eben auch. Und das schwächste Glied in einem Security-Konzept ist eben in ganz, ganz vielen Fällen der Mensch. Wie soll es auch anders sein? Ja? Wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht. Und genau das wird eben oft zum Verhängnis. Und da nehmen wir auch ein bisschen Bezug auf den Titel dieses Podcasts, beziehungsweise das Intro, was wir am Anfang, wo wir ein bisschen auch eingeleitet haben. Und zwar unterscheidet man in diesem Segment ganz gerne zwischen dem sogenannten Malicious Insider. Das ist also jemand, der wirklich aktiv was Böses möchte. Ja, statistisch betrachtet ist es irgendwie unter 1%. Wer ist es? Ja, das sind unterbezahlte Mitarbeiter. Das sind Mitarbeiter, die einfach Frust haben. Das sind Mitarbeiter, die wirklich aktives Interesse daran haben, Systeme zu sabotieren und dem Unternehmen zu schaden oder Daten zu stehlen, um da selbst irgendwie Gewinn rauszuschlagen, weil sie sich da einen Nebendienst erhoffen, etc. Vielleicht sogar auch von Mitbewerbern bewusst platzierte Mitarbeiter im eigenen Unternehmen, die da einfach eine gewisse Maulwurfrolle einnehmen. Ja, das sind ist sicherlich ein relevanter und wichtiger Part, aber statistisch betrachtet ist es in einem Bereich, der jetzt wahrscheinlich nicht das maximale Kopfzerbrechen oder die Kopfschmerzen bereitet. Es gibt einen anderen Part und der ist so relevant, dass wir da heute auch umfangreicher drüber sprechen, und zwar ist das der sogenannte Compromised Insider, also der kompromittierte Insider. Sprich, im Grunde ist das ein Mitarbeiter, der im Optimalfall Zugriff auf alle wichtigen Daten hat, ne? Also der Datenbankadministrator oder also irgendjemand, der weitreichende Berechtigung im Netzwerk hat. Wir werden auch gleich noch darüber sprechen, dass das auf Basis aktueller Angriffsformen aber gar nicht mehr so eine hundertprozentige Rolle spielt. Also es kann auch durchaus sein, dass ich eben eine Person angreife, die vielleicht deutlich einfacher auch zu knacken ist, wenn man es mal so bezeichnen will, die aber gar nicht über die notwendigen Berechtigungen verfügt, weil ich mich dann von ihrem System rechts, links sehr einfach weiterverbreiten kann und dann letztlich auf die Geräte draufkomme, um die es dann eigentlich geht. Ja. Fakt ist aber immer, der Mitarbeiter merkt das in der Praxis überhaupt gar nicht. Das heißt, sein System wird ohne sein Wissen gehackt, geknackt und dann ausgenutzt. Und aus dem Grund auch kompromittierte Insider. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich mir das mal durch den Kopf gehen lasse, dass ich da natürlich potenziell 100% meiner Belegschaft habe, die kompromittierte Insider sein können. Ich kann da natürlich ganz viel tun. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Ich kann verschiedene Security, Zonen, Security-Merkmale etablieren, die es dann einem Angreifer auch deutlich, deutlich schwieriger machen, in Systeme mit reinzukommen. Aber um bei dieser Variable Mensch zu bleiben, und Moritz, da würde ich das Wort auch gerne mal an dich weiterleiten, spielt die Schulung, die Sensibilisierung natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Da habt ihr mir sicher auch Praxiserfahrungen, aus denen du ein bisschen berichten kannst, oder?
Ja klar, und Sensibilisierung spielt eine zentrale Rolle aus unserer Sicht. Da gibt es auch wieder verschiedene Konzepte, dass man sagen kann, okay, der Mitarbeiter, der muss 100% geschult werden und der Mitarbeiter, der muss gar nicht geschult werden, weil es bringt eh nichts, Mitarbeiter zu schulen. Wir sind der Meinung, der Mittelweg wieder ist genau der richtige. Mitarbeiter müssen auf jeden Fall geschult werden, weil wir haben ja gerade gehört, dass durch diese Thematik auch Homeoffice und wir haben immer mehr Bring Your Own Device, auch wenn es manche Unternehmen noch schaffen, ohne das andere Unternehmen schafft es wieder nicht. Aber grundsätzlich ist ganz wichtig, dass jedem Mitarbeiter klar ist, dass IT-Sicherheit nicht nur die IT schützt, sondern das ganze Unternehmen schützt. Weil welches Unternehmen kann doch heutzutage, kann doch ohne IT betrieben werden? Das ist immer spannend. Ich mache ja auch so Themen wie Security Audits und da ist natürlich immer eine zentrale Frage, wie wichtig ist die IT für ihr Unternehmen? Und es hat sich inzwischen bei jedem Unternehmen dahin verändert, dass man IT braucht, um wirklich auch arbeiten zu können. Produktion steht ohne IT beispielsweise still bei herstellenden Betrieben. Und es ist unglaublich wichtig, deswegen die Mitarbeiter mit einzubeziehen. Es gibt nämlich eben, wie Silvan auch, da wirst du wahrscheinlich gleich noch ein bisschen was drüber erzählen, so Themen wie Social Engineering, Phishing-Themen. Wir machen ja auch Phishing-Angriffe als Sensibilisierungsmaßnahmen. Der Mitarbeiter muss einfach bewusst sein, dass über E-Mail Angriffe stattfinden und wenn er sich dessen bewusst ist, schaut er ein bisschen genauer hin. Er kann nicht alles erkennen. Wir hatten dieses Thema Emotet. Inzwischen gibt es ja Emotet nicht mehr, aber der Nachfolger lässt bestimmt nicht lange auf sich warten. Die haben einfach so gute E-Mails, Phishing-E-Mails mit künstlicher Intelligenz hinten dran. Ich habe das Ganze immer Emotet Cloud genannt. Er stellt, dass man da ganz schwer nur erkennen konnte, dass in irgendeiner Art und Weise, dass es tatsächlich auch Phishing ist, dass man einfach gezwungen wird, quasi, dass man unbedingt drücken muss, wie auch immer. Und der Mitarbeiter muss einfach sich bewusst sein, dass darüber was Gefährliches passieren kann. Und er muss die Grundlagen erkennen. Wie erkennt man, ist es diese URL, die echte URL, ist es beispielsweise sparkasse.de oder ist es halt einfach die Sparkasse, also ohne A. Beim Lesen überliest man das A leicht, aber einfach die Mitarbeiter darauf hinweisen, dass es sowas gibt. Das kriegt man zum einen mit Schulungen hin und zum anderen eben auch mit so Phishing-Kampagnen, die man durchführen kann. Da gibt es inzwischen fertige Tools, aber man kann es natürlich auch einfach mit Dienstleistern wie uns machen, die da einfach eine gewisse Erfahrung mitbringen. Das muss man auch, was da ein wichtiger Punkt ist, dass man es halt nicht quasi an einem Tag alle Mitarbeiter jetzt betankt mit Phishing-Mails und dann hat sich innerhalb kürzester Zeit rumgesprochen, dass jetzt so eine Test-Phishing-Mail rumgeht, sondern dass man einfach nach und nach einzelne Leute, einzelne Abteilungen dann sich vornimmt und über eine große Zeitspanne, also quasi über ein Jahr das Ganze laufen lässt, um immer wieder punktuell dementsprechend testen zu können. Aber was auch dann ein wichtiger Punkt ist, diese Sensibilisierungsmaßnahmen, sei es ein Awareness-Training oder sei es diese Phishing-Themen oder Plakataktionen kann man auch machen. Das alleine hilft natürlich auch nicht. Man muss immer zusätzlich die technischen Mittel einsetzen, um den Benutzer zu unterstützen. Man muss schauen, dass die Malware erst gar nicht zu dem Benutzer kommt. Das fängt natürlich ganz klassisch an mit dem E-Mail-Schutz, mit Themen wie Spam-Filter, mit AV-Filter beim E-Mail, mit Sandboxing als ganz wichtigen Punkt. Wir haben Themen wie Content-Filter und URL-Filter, dass eben auch wenn diese Phishing-URL bis zum Benutzer kommt, dass wenn der Benutzer die klickt, dass dann die Seite nicht geöffnet wird. Wir brauchen aktuelle Feeds und deswegen ist auch immer wichtig, bei was auch immer mal für eine Security-Lösung am Gateway einsetzt, immer aktuelle Lizenzen zu haben, weil nur damit hat man die aktuellen Security-Feeds und ist auch aktuell geschützt. Wenn man mit veralteten Feeds arbeitet, hat man keine Chance.
Also ich finde, du hast da eben einen ganz, ganz interessanten Aspekt aufgetan, indem du über Emotet gesprochen hast, beziehungsweise die Art und Weise, wie diese Angriffe eben stattfinden. Weil wenn man sich das in der Praxis anschaut, beziehungsweise du hast ja richtig gesagt, Emotet wurde ja glücklicherweise mittlerweile ausgehebelt, sodass das in der Praxis eben nicht mehr das Riesenproblem ist. Aber auch ich denke, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis da der Nachfolger in den Startlöchern steht und Emotet dann vielleicht sogar in einer noch größeren Welle den Rang ablaufen wird. Aber Fakt ist, Emotet bzw. die genutzte Technologie dahinter, die man natürlich auch nicht nur bei Emotet findet, sondern in diversen anderen Bereichen eben auch, basiert auf, Achtung, Buzzword, ja, KI, künstliche Intelligenz. Und die ist so intelligent und schlau, dass bestehende Geschäftsbeziehungen, ja, die per E-Mail irgendwie hin und her kommuniziert werden, durch diese künstliche Intelligenz gelernt werden und auf dieser Basis E-Mail-Antworten automatisiert geschrieben werden. Oder vielleicht sogar Rechnungen mit einer falschen Kontoinformation erstellt werden und versendet werden, dass da kein Mensch auch nur ansatzweise dran zweifelt. Von daher, ja, natürlich ist eine Sensibilisierung extrem wichtig, aber der zweite Part, den Moritz auch gerade eben angesprochen hat, es bleibt eben ein wirklich sehr, sehr großes, unüberschaubares und auch oft unterschätztes Restrisiko, wo ich ganz einfach nur mit geeigneter Technologie kontern kann. So einen zweiten Aspekt, der so ein bisschen aus dieser künstlichen Intelligenz heraus resultiert, finde ich ganz, ganz spannend. Und das ist sicherlich ein Trend, den wir auch zukünftig zunehmend mehr sehen werden. Weil wenn man sich im Internet ein bisschen umschaut, auch auf Social-Media-Plattformen etc., da fällt einem ganz schnell auf, ja, dass die meisten Bilder in irgendeiner Form manipuliert sind, gefotoshoppt sind, ja, keine Ahnung, Hüfte ein bisschen schmaler gemacht, etc. Kennt man ja alles aus der Praxis. Der Trend, den wir aktuell sehr, sehr stark sehen, der nennt sich Deepfake. Ja, und bei Deepfakes geht es im Prinzip genau darum. Das heißt, ich habe Material, das ich manipuliere, um meinem Gegenüber etwas zu suggerieren, was in der Realität aber so nie stattgefunden hat. Und das in dem Medium Video. Ja, das heißt, stellt euch, also man muss sich einfach mal vorstellen, ich bekomme jetzt vielleicht irgendwie eine Videobotschaft von meinem Geschäftsführer, der mir sagt, ja, oder der zu mir spricht und mir sagt, dass das bitte jetzt gerade erledigt werden soll. Ich zweifle doch nicht im Ansatz daran, wenn ich diese Person sehe, mit seiner Stimme eine Anweisung erhalte, dann zweifle ich doch nicht im Ansatz daran, dass das gerade legitim ist oder nicht. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz steile Lernkurve bei uns Menschen, dass man das besser einordnen kann, ja, dass eben das, was ich jetzt mit diversen Sinnen gerade erfahre, dass das in der Praxis so aber überhaupt gar nicht stattfindet. Da bin ich mal ganz, ganz gespannt, wie das, wie sich das noch entwickelt, wie das weitergeht und wann man da wirklich die ersten ernstzunehmenden Angriffe oder Angriffsformen in diesem Bereich mit hat. Wir werden jetzt gleich im nächsten Punkt dann auch wirklich über Angriffsformen, wie sowas in der Praxis stattfindet, sprechen. Von daher denke ich, ist das auch eine sehr, sehr gute Überleitung wieder an der Stelle.
Ja, und ich will mal ganz kurz einleiten damit, was ist jetzt eigentlich Social Engineering überhaupt und woher kommt das eigentlich? Wie lange gibt's das eigentlich schon? Und das ist nicht erst, seit wir irgendwo mit IT-Security damit zu tun haben, sondern man kann eigentlich sagen, Social Engineering ist so alt wie die Menschheit. Weil der erste Social Engineering-Fall steht im Prinzip, wenn man so will, in der Bibel. Der Teufel in Form der Schlange. Adam und Eva leben zunächst im Garten Eden. Dort überredet sie die Schlange, entgegen dem Verbot Gottes vom Baum der Erkenntnis zu essen. In der Folge werden Adam und Eva dann aus dem Paradies vertrieben. Gut, ist natürlich jetzt nur in der Bibel, aber dann gibt es ja auch geschichtliche Dinge wie Troja zum Beispiel. Der griechische Kundschafter und Gefährte des Odysseus, Sinon, ist wohl einer der bekanntesten Social Engineers. Er war der Mann, der die entscheidende Rolle im Kampf um Troja einnahm. Er war nämlich der, die Trojaner davon überzeugte, dass es sich um ein Opfer an die Götter handelte und ließ die Trojaner glauben, seine gute Idee, das Holzpferd in die Stadt zu bringen. Und das, obwohl den Beteiligten klar war, dass Sinon zur gegnerischen Partei gehört. Ist auch sehr lange her, dann gehen wir mal vielleicht ins 20. Jahrhundert, das wird, glaube ich, auch jeder kennen. Friedrich Wilhelm Vogt war ein Schuhmacher in Berlin. Bekannt wurde er aber als Hauptmann von Köpenick durch seine spektakuläre Besetzung des Rathauses, in das er 1906 als Hauptmann verkleidet, mit einem Trupp gutgläubiger Soldaten einrang und den Bürgermeister verhaftete und dann die Staatskasse raubte. Und ein anderes Beispiel kommt aus Amerika, haben wir, glaube ich, alle im Kino gesehen, Frank Abagnale. Der Mann, den Leonardo DiCaprio in Catch Me If You Can gespielt hat, allein durch das Tragen einer Pilotenuniform und bestimmtes Auftreten flog er bereits als Teenager tausende Meilen ohne Ticket quer durch die Welt und beging Scheckbetrug und entkam dutzende Male dem FBI. Später hat er übrigens dem FBI noch geholfen, wie man sowas dann nachher aufdecken kann und wie man solche Leute finden kann. Ja, und damit würde ich jetzt dann wieder in die IT gehen, weil Social Engineering zieht sich eben durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Und ist also eben auch nicht verwunderlich, dass es auch in der IT-Security ein großes Thema ist, ne, Silvan?
Ja, ich meine, das waren ja auch alles extrem gute Beispiele, wo man auch den eigentlichen Grund beziehungsweise den Ansatzpunkt auch so ein kleines bisschen dann schon heraushören konnte. Ja, in irgendeiner Form wird ja immer psychologischer Druck aufgebaut, ja. Also irgendwelche banalen menschlichen Eigenschaften, ja, Hilfsbereitschaft, Vertrauen, Angst, Respekt, ja, in irgendeiner Form wird die Autorität ausgenutzt, um andere Personen bewusst zu manipulieren, ja, um dafür zu sorgen, dass vielleicht Informationen preisgegeben werden oder was auch immer, dass auf einen Link geklickt werden soll, etc., ja, um einfach bei diesem Beispiel mal so ein bisschen zu bleiben. Du bekommst jetzt plötzlich irgendwie, du bist vielleicht noch relativ neu im Unternehmen, bekommst eine E-Mail von deinem Chef, von deinem Vorgesetzten, der dir sagt, pass auf, herzlich willkommen im Unternehmen, mach mal dies und das, klick mal hier drauf, um deinen Account dort zu generieren. Das hinterfragst du doch in der Regel überhaupt gar nicht. Du kennst die Leute vielleicht noch nicht so gut und da gibt es ganz, ganz viele Fallbeispiele. Du bekommst einen Anruf, die wird suggeriert, es ist der interne IT-Support und wurde Anomalien festgestellt und du musst jetzt dein Passwort zurücksetzen, etc. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Taktiken, die man in der Praxis eben dann auch so wiederfindet. um einfach mal ein bisschen mal dahinter zu schauen, wie sowas auch stattfinden kann. Und da finde ich, da sieht man umso mehr oder umso intensiver, dass eben nach wie vor die Sensibilisierung des Mitarbeiters ein wichtiger Punkt ist, aber dass sich das im Zweifel eben auf Ebenen abspielt, die überhaupt gar nicht zu erkennen sind. Und da bringt mir auch ein maximal sensibilisierter Mitarbeiter relativ wenig. Ja, also man hat eventuell den Begriff Waterhole Attack schon mal gehört. Ja, also Waterhole, Wasserloch, man bringt irgendwie die Tiere zum Wasser, um dann dort angreifen zu können. Ja, aber anstatt dem Krokodil, das jetzt aus dem Wasser irgendwie rausschießt und sich da das Knu holt, habe ich jetzt hier halt im digitalen Bereich andere Ansatzmöglichkeiten. Um das mal ein bisschen plakativer zu machen, damit man sich vorstellen kann, was da überhaupt passiert. Ja, Timo, ich weiß, ja, du bist riesen Helene Fischer-Fan. So, und du surfst in deiner Mittagspause eben in irgendwelchen Helene Fischer-Foren, um dich jetzt darüber zu informieren, ja, welche Namen da heiß gehandelt werden für ihr Baby, das er da jetzt irgendwann bekommt. Ja, dann werde ich doch jetzt als Angreifer einen Teufel tun und werde jetzt irgendwie die komplexe Unternehmensinfrastruktur angreifen, um zu versuchen, da reinzukommen. Ja. Wenn ich weiß, der Mitarbeiter des Unternehmens, der ist jeden Mittag in der Mittagspause in irgendeinem Open-Source-Forum unterwegs, das wahrscheinlich bei irgendeinem, ich sag jetzt mal, in einem schlecht geschützten System irgendwo in einem Keller gehostet wird, wo eben keine maximal umfangreiche Security vorhanden ist, wo vielleicht auch noch das System, auf dem es gehostet wird, bekannte Schwachstellen hat, wo es mir als Angreifer eben ein einfaches ist, dort auch Schadcode zu hinterlegen. Und dann passiert doch genau Folgendes, und da reden wir von dem sogenannten Drive-by-Download. Ja? Ich habe dort nun auf dieser Webseite, auf der legitim gesurft wird, plötzlich Schadcode, Angriffstools liegen, die vollkommen automatisiert dann auch diese Angriffe durchführen. Das heißt, wenn jetzt die Person X auf dieser Webseite unterwegs ist, dann wird automatisch gescannt, ah, okay, was ist es denn für ein Browser, was hat denn der für Booklets, was hat der für Applets installiert, etc. Und gibt es bei dem, was mir angeboten wird, irgendwelche bekannten Schwachstellen, also irgendetwas, wo ich angreifen kann. Und dann passiert der ganze Rest im Hintergrund eben vollautomatisch. Dann wird irgendwie Malware nachgeladen, etc. Da wird der Moritz gleich noch ein bisschen umfangreicher sicherlich drüber sprechen können. Aber Fakt ist, der Mitarbeiter musste nicht einmal auf eine Datei runterladen und die ausführen oder einen Link aktiv anklicken, sondern das reine Surfen auf einer manipulierten Seite, und das findet in der Praxis unfassbar häufig statt, ja, weil es ganz, ganz viele Webseiten gibt, die in so Baukastensystemen einfach zusammengeklickt werden, wo dann aber irgendjemand, wenn er das ein bisschen aus dem Blick verliert, irgendwie seit 2-3 Jahren dann die Basis unten drunter nicht mehr updatet, wo es dann irgendwelche wirklich einfachsten Angriffsformen gibt, um da Malware draufzulegen. Und das ist durchaus ein Riesenproblem, der sogenannte Drive-by-Download in dieser Kombination. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, dann ist ja auch, also um herauszufinden, wo ein Mitarbeiter denn potenziell verwundbar ist, das wird ja auch deutlich einfacher. Ich meine, wenn ich bei Xing und LinkedIn mir anschaue, ja, dass der, also welche Zertifizierung der hat von welchen Herstellern, dann kann ich ungefähr einschätzen, dass er sich wahrscheinlich auch auf irgendwelchen Hilfeseiten mal bewegen wird, wenn er irgendeine Fragestellung hat, die er klären möchte. Ja. Bei Facebook und Instagram und Co. Weiß ich vielleicht, was er privat für Hobbys hat, wo ich dort ansetzen kann. Und wenn ich jetzt das im Hinterkopf behalte, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, dass sehr, sehr viele dieser Dinge eben überhaupt gar nicht mehr durchgeführt werden von einem Menschen, der da aktiv sitzt, um das alles auszuwerten, sondern von irgendeiner, ich sag jetzt mal, Automation auf Basis künstlicher Intelligenz oder was auch immer, dann kann ich mir vorstellen, welches Potenzial in dieser Form des Angriffes überhaupt steckt. Und auch da muss man sagen, das ist ja kein neuer Schuh. Das ist ja nichts, was jetzt erst irgendwie seit 2-3 Tagen da ist, sondern über diese Art und Weise oder auf diese Art und Weise wurden Angriffe eben auch schon vor Jahren durchgeführt. Wir werden gleich sicherlich auch noch mal ein bisschen einen Ausblick geben, wo wir sehen, wo sich der Markt gerade so ein bisschen hindreht, aber das ist ein riesen Sektor.
Ich lasse das jetzt mal so offen stehen, ob ich wirklich ein riesengroßer Helene Fischer-Fan bin. Aber das bringt mich zu einer Frage. Also ich selber nutze privat einen eigenen Rechner und für die Arbeit einen Rechner. Das ist aber bei mir einfach der Vorteil, dass mal beide Rechner direkt nebeneinander stehen. Aber wäre jetzt die Konsequenz aus dem, was du gerade gesagt hast, dass wir eigentlich den Arbeitsrechner überhaupt nicht mehr privat nutzen dürfen, Moritz?
Aus Sicherheitssicht gesehen natürlich, aber die Welt besteht natürlich nicht nur aus IT-Sicherheit und man möchte ja auch Arbeitnehmer finden, die also ein Unternehmen und möchte Arbeitnehmer finden, die für ihn arbeiten und dann muss man ja, wir sind wieder bei dem Thema moderner Arbeitsplatz, muss man ja anbieten, dass man den Arbeitsplatz auch privat nutzen darf. Wir sind nicht irgendwie, wenn wir über den deutschen Mittelstand reden, in der Regel nicht unterwegs, dass man sagen kann, okay, ihr habt hier euren Arbeitsplatz, wir sperren euch irgendwo in den Keller ein, Internetzugriff ist dicht, das ist natürlich die beste Sicherheitsmaßnahme, aber funktionieren tut es auf keinen Fall. Sondern das Moderne ist, man wird offener, man lässt die Leute mehr machen. Die Themen Einschränkungen, wie jetzt die auf die Produktivität gehen, wie Facebook und wird ja heute nicht mehr benutzt, sondern sind andere Social-Media-Kanäle, die genutzt werden, TikTok und so weiter. Das darf natürlich inzwischen genutzt werden. Aber da ist es umso wichtiger, einfach dann sich der Konsequenzen bewusst zu sein und auch Maßnahmen umzusetzen. Man muss, wenn man das erlaubt, und es ist grundsätzlich okay, so kann man arbeiten. So arbeiten wir auch bei uns. Also auch bei uns ist privates Surfen erlaubt, solange das natürlich nicht überhand nimmt, aber anderes Thema. Man muss sich einfach bewusst sein, dass dann dieses, was wir vorhin angesprochen haben, der kompromittierte Insider, dass das sehr viel wahrscheinlicher wird. Und deswegen muss man dementsprechend die Maßnahmen umsetzen und ganz konsequent sein. Man braucht einfach gewisse Maßnahmen, die umgesetzt werden, wie einen aktuellen Next-Gen-Antivirus am Endpunkt. Man braucht, was ich vorhin gesagt habe, am Gateway und auch am Endpunkt einen Content-URL-Filter, der mit aktuellen Feeds verhindert, dass wir auf malicious Sites, also auf kompromittierte Webseiten gelangen, also bekannte Webseiten an der Stelle natürlich, das schützt an der Stelle nicht vor sowas wie einer Waterhole-Attack, aber die wäre auch schon sehr gezielt, aber vor allgemeinen Angriffen schützt es auf jeden Fall. Man braucht einfach aktuelle Sicherheitslösungen, die einen mit aktuellen Sicherheitsfeeds, und ich sage immer wieder dieses Wort aktuell, weil das einfach das zentrale Thema an der Stelle ist. Und man muss, das haben wir vorhin angesprochen, wir werden es nachher nochmal ansprechen, das Thema Netzwerksegmentierung umsetzen. Man darf einfach die User, die im Internet sich mehr oder weniger frei bewegen dürfen, die dürfen nicht im gleichen Netzwerksegment stehen wie die Kronjuwelen, wie die Server. Weil dann hat es der Angreifer wieder sehr, sehr einfach.
Also du hast jetzt mehrfach auch das Wort aktuell verwendet, ja, was mir dazu gerade als Assoziation in den Kopf kommt. Ich meine, wir leben halt, auch wenn das aktuell offensichtlich ja deutlich besser im Griff ist als noch vor ein paar Monaten, in einer Welt, wo Corona, Covid einfach nach wie vor eine große Rolle spielt. Und gerade erst kürzlich hatten wir die Situation, dass es einigen Unternehmen eben auch recht schlecht ging, wo man sich dann registrieren konnte für Corona-Hilfspakete. Und da habe ich in einem Bericht gelesen, dass wirklich ein Angreifer eine Webseite kopiert hat, die dafür da war, um sich dort eben für diese Hilfe zu beantragen. Und dann letztlich hat er die Informationen des Unternehmens, das auf der fälschlichen Seite sich registriert hat, genommen, um dann das Geld für sich zu beanspruchen, um das Geld für sich selbst mit diesen Daten zu beantragen. Unfassbar, ja. Dass wirklich auf Basis, dass man wirklich sieht, dass aktuelle Themen hergenommen werden, um dann auch wirklich einen hohen Impact zu haben. Also wo suchen die Leute gerade nach? Wo kann ich wirklich auch dann schön ohne einen riesen Aufwand dahinter die Daten dann letztlich mitnehmen? Was ich auch in der Praxis immer wieder sehe, ich meine, dass man keinen USB-Stick, den man jetzt auf einem Supermarktparkplatz findet, irgendwo einsteckt, das wissen mittlerweile die meisten. Wobei ich jetzt auch mal da mal sage, bevor der Mitarbeiter den gefundenen Stick, wo vielleicht irgendwie Urlaubsbilder draufsteht, zu Hause einsteckt, wird er den wahrscheinlich eher mit ins Unternehmen nehmen und da einstecken, ja, weil dann ist das Risiko für ihn privat kleiner. Aber was sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind wieder mal unterwegs am Flughafen oder auf irgendeiner Konferenz und da steckt ein zurückgelassenes Apple-Ladegerät in der Wand. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da einfach meinen Rechner dran stecke oder mein Smartphone dran stecke oder das Ding vielleicht sogar mitnehme, die ist überhaupt gar nicht so klein. Ja, und da kann ich natürlich ebenfalls wunderbar Malware draufpacken. Und wenn ich erstmal ein Smartphone gehijackt habe auf diesem Wege, dann habe ich sehr, sehr einfach die Möglichkeit, System Hopping Malware nennt man das, auch rechts und links den Weg eben dann auf andere Systeme zu finden. Das war für diejenigen, die jetzt den Podcast schon eine Weile verfolgen, in einem der letzten Podcasts ein Thema, wo wir im Bereich Healthcare unterwegs waren. Und da hat uns der Ansprechpartner eines großen Krankenhauses, einer großen Klinik auch ganz klar gesagt, dass das WLAN-Segment voll ist mit Android-Smartphones, die wirklich bösartige Dinge im Netzwerk versuchen zu verbreiten. Ob das jetzt gewollt ist oder ob das jetzt Beifang ist, das sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist, auch das ist mal so ein Praxisbeispiel, was man sich vor Augen führen muss, dass es eben nicht nur noch der USB-Stick ist, sondern durchaus auch ganz andere Peripherie, wie ganz, ich sag mal, schnöde Ladegeräte, dann durchaus auch betreffen kann. Und weiß nicht, Moritz, Max, du hast du da vielleicht noch irgendwie Praxisbeispiele, die du noch mit reinbringen möchtest? Weil im nächsten Punkt würden wir ja sowieso ganz gerne dir ein bisschen Raum geben, über das eine oder andere praxisrelevante Thema zu sprechen. Von daher leg da gerne mal los, wenn du möchtest.
Die verschiedenen Arten, die du jetzt als Beispiel aufgeführt hast, Silvan, die gibt's definitiv und die sind auch verbreitet, aber die betreffen nicht unbedingt die Sachen, die wir wirklich dann in Unternehmensnetzwerken so grundsätzlich gesehen haben. Da geht es tatsächlich eher um die, was wir vorhin besprochen haben, um die großen Themen Ausnutzen von Schwachstellen. Da geht es um Identitätsdiebstahl, was wirklich ein ganz großes Thema ist. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, wie wichtig die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist. Das heißt eben, die Identitäten werden eingesammelt und dann gibt es auch zum Beispiel Angriffsmethoden wie Credential Stuffing. Das bedeutet einfach, die Angreifer kaufen sich riesengroße Mengen an Kombinationen aus Benutzername, Passwort. Und dann ist es nicht so wie früher Brute Forcing, dass einfach alle möglichen Username-Kombinationen mit allen möglichen Passwort-Kombinationen einfach wild durcheinander probiert werden auf dem gegen das Angriffssystem und sofort irgendwo eine Brute Force-Alarmlampe anspringt und das System von alleine dicht macht. Bei Credential Stuffing ist es so, dass schon vorher geschaut wird, okay, welche Mitarbeiter gibt es bei dem Unternehmen? Also vom Namen her Mitarbeiterlisten zu bekommen, ist jetzt dank der Emotet Cloud nicht mehr ganz so kompliziert. Da wurden ja komplette Mitarbeiterlisten exfiltriert. Und dann wird im Darknet geschaut. Jetzt haben wir hier eine Elfriede Müller. Dann wird halt geschaut, okay, was für Elfriede Müller Passwörter verschiedene habe ich denn hier in meiner riesengroßen Darknet-Datenbank? Und dann findet man vielleicht 20, 30 verschiedene Passwörter, vielleicht auch nur 2 oder 3. Und genau diese Passwörter werden dann nur ausprobiert, aber eben für jeden Mitarbeiter. Weil Elfriede Müller hat natürlich nicht nur ihren Account, elfriede.müller@unternehmen.com, sondern die hat auch ihr elfriede.müller@web.de. Und genau diese Abgleiche werden dann dementsprechend gemacht und damit kann man viel gezielter versuchen, in die Unternehmen einzudringen, neben den tatsächlichen Problemen dann, die da beim Identitätsdiebstahl bestehen, wenn echte Username-Passwort-Kombinationen dementsprechend in irgendeiner Art und Weise gefunden werden, so wie ich vorhin beschrieben habe mit dem russischen Passwort-Stealer. Und das bringt mich dann eigentlich auch schon zu einem Beispiel, was ich mitgebracht habe, was im echten Leben quasi so passiert ist. Der russische Passwort-Stealer hat mich jetzt draufgebracht. Und zwar war das bei einem Unternehmen letztendlich so, es gab auf einem Domain-Controller im Netzwerk auf einmal einen Malware-Vorfall. Der kam denen ein bisschen, dem Kunden ein bisschen spanisch vor. Auf dem System war noch ein Defender. Es war noch nicht die aktuelle AV-Lösung, die eigentlich darauf sein sollte, installiert. Auch das kommt ganz oft vor, dass quasi schon ein ordentlicher Antivirus, Anti-Malware eingeführt ist, aber natürlich nicht auf allen Systemen verteilt. Also auf jeden Fall der Domain-Controller, der Defender hat Alarm geschlagen. Wir haben uns das Ganze angeschaut und schon gleich gesehen, das ist keine nichts Normales, also keine Malware, vor allem auf dem Domain-Controller, wie soll da eigentlich Malware hinkommen, sondern das ist schon ein bisschen was ja, advanced, keine Ahnung, wie man das an der Stelle nennen soll, und sind dem Ganzen nachgegangen. Wir sind schnell dahinter gekommen dann, dass es auf mehreren Systemen Vorfälle gibt, serverbasiert, kamen dann relativ zügig zu dem Schluss, dass das Ganze von einem Citrix-Server ausgeht, der die Angriffe. Und da sind wir auch schon bei dem, was wir vorhin hatten, bei dem kompromittierten Insider. Der Citrix-Server stand natürlich im Servernetzwerk, weil es ja der Citrix-Server ist, und damit muss der Server muss natürlich in den Serverbereich. Das war da schon ein Fehler. Wie ich jetzt dazu kam, letztendlich war die Lösung des Ganzen: wie kam denn der Angreifer auf diesen Citrix-Server drauf? Wir haben dann im Zuge des Incident Response, das war insgesamt ein sehr, sehr langwieriger Case, haben wir auch eine Darknet-Recherche gemacht. Also wir haben geschaut, finden wir in irgendeiner Art und Weise kompromittierte Zugangsdaten, die zu dieser Firma passen. Die haben wir in der Tat gefunden. Und was hat sich herausgestellt? Die Zugangsdaten wurden von einem russischen Passwort-Stealer, wie ich es vorhin gesagt habe, auf einem Windows-System geklaut. Also da ist es dann einfach genauso passiert, wie ich vorhin beschrieben habe. Der Anwender, der hat sich die Zugangsdaten im Browser gespeichert, und diese Browser-Passwort-Speicher, die sind halt einfach nicht sicher. Da kommt man schon dran, wenn man unbedingt will. Und die wurden geklaut, im Darknet angeboten, und 3 Tage nach Veröffentlichung war dann der Zugriff auf den Citrix-Server mit diesen User-Credentials. Das Blöde an der Stelle war jetzt noch, dass die User-Credentials die eines IT-Dienstleisters waren. Das heißt, der Angriff hat nicht mal direkt an der Stelle über die Firma stattgefunden, sondern ein IT-Dienstleister an der Stelle wurde kompromittiert. Da wurden die Zugangsdaten abgezogen und benutzt, um sich auf dem Citrix-Server einzunutzen. Als die Angreifer dann auf dem Citrix-Server waren, haben sie erstmal den klassischen Weg eingeschlagen, wie inzwischen die Angreifer einfach vorgehen. Und das ist auch was sich da wirklich stark verändert hat in den letzten Jahren. Die Angreifer heute, das ist nicht mehr so die eine große Gruppe, die alles den Rundumschlag macht, also von der Entwicklung der Malware bis über Social Engineering, dann auch das Ausführen des Angriffs, sondern es gibt verschiedene Gruppen, die für verschiedene Themen zuständig sind. Es gibt Gruppen, die sind nur für dieses Thema Identitätsdiebstahl was heißt zuständig, das ist ihr Business, man muss sagen, das Businessmodell ist das Ganze, die verkaufen dann ihre Identitäten im Darknet, andere kaufen dann die Identitäten, um den Angriff durchzuführen, und es sind aber immer Gruppen hinten dran, die sehr spezialisiert sind, und was auch bei diesen Malware-Angriffen einfach eine wichtige Erkenntnis ist aus den letzten Monaten und Jahren ist, dass hinter einem Angriff dann immer Personen sitzen, die das Ganze fernsteuern. In dem Fall war das quasi jetzt so, die waren auf dem Citrix-Server, das war der Initial Access, dann geht es immer darum, als nächstes quasi irgendeine, ich sag jetzt mal, Software zu starten, mit der ich weitere Aktionen durchführen kann. Weil nur weil ich auf dem Citrix-Server bin, kann ich ja jetzt noch nicht irgendwas ausführen. Das heißt, es wird beispielsweise, gängige Themen sind dann Cobalt Strike gestartet. Das ist so ein Tool, was auch von uns als Pentester verwendet wird, um Schwachstellen im Netzwerk aufzudecken und auszunutzen. Das wird aber auch von den Angreifern verwendet. Und damit schaffen die sich dann, indem die eben sowas wie Cobalt Strike starten oder eine selbstentwickelte Malware starten, die versuchen, die Persistenz zu erlangen. Das ist Persistenz, die wollen einfach einen festen Bein im Netzwerk haben. Sobald die eben den festen Fuß haben, man kann es dann sagen, einen Remote Access für die Angreifer, dann versuchen die als nächstes direkt das Active Directory anzugreifen, weil einfach Großteil der Unternehmensnetzwerk basiert auf Active Directory als zentralen Service für Benutzerauthentifizierung, Benutzerverwaltung, also letztendlich das AAA, was über Active Directory abgedeckt wird, Autorisierung, Authentifizierung und Accounting. Und sobald die das Active Directory kompromittiert haben, haben Sie natürlich alle Username, Passwörter im Zugriff und damit auch einen Administrator. Und wenn Sie das geschafft haben, können die sich wieder komplett lautlos im Netzwerk bewegen, weil Sie da natürlich Domain-Admin-Rechte haben. Sie können sich auch selber einen User anlegen oder Sie kompromittieren einen User und damit verteilen die dann schön gemütlich mit Bordmitteln wie PowerShell oder die Command-Shell ihre Ransomware im Netzwerk, wobei auch da ein ganz spannendes Thema ist, diese Verteilung der Malware, da wird nicht die Malware.exe erstmal verteilt. Und das ist genau da, wo man auch sagen muss, der Virenscanner, der klassische, hat einfach ausgedient, sondern die verteilen einfach mal einen sogenannten Loader. Was macht ein Loader? Der Loader macht nichts anderes, als die tatsächliche Malware nachzuladen. Das heißt einfach, man hat einen Fuß auf dem System, was man dann später verschlüsseln will. Also über PowerShell wird im ganzen Netzwerk dann mit ganz normalen Admin-Credentials der Loader verteilt. Und sobald die diesen Status erreicht haben, dass sie quasi ihre Software im Netzwerk verteilt haben, fangen die an, erstmal sich umzuschauen, finden wir noch in irgendeiner Art und Weise verwertbare Daten, die wir dann in unserer Cloud, also in der Cloud der Angreifer, backuppen können, um sie später für weitere Erpressungsversuche nutzen zu können. Und sobald ihr quasi die Daten exfiltriert haben in ihr eigenes Rechenzentrum, in ihre eigene Cloud, dann sagen sie dem Loader, okay, lade die Malware nach. Und die Malware wird dann nachgeladen. Auch hier wird nicht einfach quasi ein Web-Request aufgemacht und über die Malware.exe runtergeladen, sondern auch die Angreifer wissen, man hat eine super Gateway-Infrastruktur mit vielleicht Proxy, mit Firewall, mit Content-Filter, mit Sandboxing und, was alles am Gateway installiert sein kann. Aber auch daran vorbeizukommen, ist jetzt nicht so der große Aufwand für die Angreifer. Zum einen haben die Möglichkeit, die Dateien einfach aufzusplitten. Das heißt, die teilen ihre Malware.exe in Malware 1.txt, Malware 2.txt, Malware 3.txt und dann ist es keine komplette ausführbare Datei mehr, sondern es sind einfach Teile und kann auch .part heißen, also die Endung spielt überhaupt keine Rolle, sondern es sind einfach drei Teile und damit kann kein Sandboxing mehr irgendwie erkennen, was da tatsächlich hinten dran ist. Eine andere Möglichkeit ist einfach an der Stelle Obfuscating anzuwenden. Obfuscating bedeutet einfach, man möchte den tatsächlichen Zweck der Datei verdecken. Ich nenne nicht einfach eine Malware.exe in Malware.txt um, sondern ich wandle einfach den binären Code, den Maschinencode mit einem Tool um, wie zum Beispiel CertUtil, was auf jedem Windows-Rechner installiert ist. Ich wandle das um von eben diesem binären Format, dass ich es ausführen kann, in zum Beispiel Base64, was Text wäre, oder sogar in tatsächlich Textdatei und habe dann einfach mein Malware.txt, was wieder durch Sandboxing, durch die Gateway-Infrastruktur durchgeht, unerkannt, weil es tatsächlich Text ist und auf dem Endpunktgerät mit meinem Loader oder mit den Bordmitteln kann ich es dann einfach wieder in eine Executable umwandeln. Wenn ich das dann da habe, ist nämlich der Loader dann dafür zuständig, die tatsächliche Malware, wenn die dann zusammengesetzt ist, zu zünden. Und auch hier noch ein kleiner Trick der Angreifer. Der Loader, der ja auf den Systemen installiert ist, legt diese Malware.exe nicht auf der Festplatte an und zündet die von da, sondern der setzt die im Speicher zusammen, also die einzelnen Fragmente. Oder er wandelt die dann quasi von dem Text Format in den Binärformat, dass es wieder ausgeführt werden kann, im Speicher, also im Memory um. Und damit hätten wir dann so einen klassischen Fileless Malware, weil die Malware an sich, die ist nicht auf der Festplatte, die ist nur im Speicher drin. Malware wird gezündet, Verschlüsselung beginnt. Und wenn man dann keinen Next-Gen-Antivirus hat, der eben Ransomware erkennt, der erkennt, dass ganz viele Dateien auf einmal gelesen und geschrieben werden, weil das ist ja genau das, was bei der Verschlüsselung passiert. Wenn man sowas nicht hat, dann sind die Systeme eben dicht oder die kompletten Netzlaufwerke oder was auch immer mal im Unternehmen, wo man die Daten hat, dann werden die verschlüsselt, wenn man kein Next-Gen-AV an der Stelle hat. Was dann auch noch ganz wichtig zu wissen ist, die Angreifer gehen nicht mehr nur auf dieses Thema Dateiverschlüsselung, sondern die die schauen sich an, was gibt's für Backup und versuchen das Backup zu zerstören. Und die Angreifer gehen auch hin und entwickeln inzwischen Linux-Ransomware. Warum entwickeln die Linux-Ransomware? Weil sie die ESX-Server, die Virtualisierungsserver angreifen wollen und damit direkt die virtuellen Maschinen verschlüsseln. Und das ist natürlich viel einfacher. Man muss sich in ein paar Server einloggen, zündet da die Verschlüsselung, als dass man sich bei 500 bis 1000 Clients dann einzeln die Software verteilen muss. Und das sind einfach Sachen, die wir sehen, die wir bei so einer Threat Response gesehen haben eben. Ich komme wieder zurück auf das Beispiel von vorhin, wo der quasi die kompromittierten Zugangsdaten vom IT-Dienstleister genutzt wurden, um auf den Citrix-Server zu kommen. Vom Citrix-Server haben die Angreifer dann eben das Active Directory angegriffen. Auf dem AD-Server, der schon kompromittiert war, haben sie dann ein Tool gezündet. Da waren sie jetzt nicht so klug quasi, dass sie in Memory gearbeitet haben, sondern die haben einfach da ein Angriffswerkzeug gezündet. Das wurde erkannt. Das haben wir erkannt. Wir haben dann direkt Gegenmaßnahmen eingeleitet, haben die Angreifer quasi erstmal aus der Infrastruktur herausbekommen, indem wir tatsächlich ganz einfache Gegenmaßnahme an der Stelle die betroffenen Server ausgeschaltet haben. Zu dem Zeitpunkt wussten wir allerdings noch nicht, dass der Citrix-Server das Einfallstor war. Das kam erst später. Dann haben wir das Netzwerk beobachtet und das ist auch genau das, was man in so einem Fall immer tun muss. Netzwerk weiter beobachten. Dann haben wir festgestellt, es gibt eine zweite Attacke und dann war erstmal bei dieser Firma der komplette Lockdown angesagt. Komplette Recherche, wo kommt's her? In diesem Zuge haben wir herausgefunden, okay, der Citrix-Server ist der Initial Access. Wir haben noch andere betroffene Server bei der Analyse herausgefunden. Wir haben herausgefunden, dass die Angreifer Probleme mit ihrem Loader hatten und deswegen tatsächlich Support quasi, sagen wir, nennen wir es mal Support, sich selbst gegeben haben über TeamViewer. Und wir konnten an der Stelle die komplett aus dem Netzwerk dann vertreiben und dann Schritt für Schritt das Netzwerk wieder hochfahren, ohne dass ein großer Schaden an der Stelle entstanden ist. Und von den Beispielen habe ich letztendlich aus Sicht von so einem Malware-Analyst natürlich super, aus Sicht der Unternehmen habe ich 3, 4, 5, 6, 7 Beispiele, die ich da jetzt genauso ausführlich erklären könnte. Aber ich denke, das wird den Rahmen des Podcasts zeitechnisch leider Gottes sprengen.
Können wir noch einen eigenen Podcast machen, Moritz? Ja. Das ist unfassbar. Also ich glaube, das war bisher, also ich habe virtuell an deinen Lippen geklebt. Ja, also wirklich, das mal so aus der Praxis zu hören, wie das stattfindet, wirklich, wirklich, wirklich spannend. Aber mal zusammengefasst kann man sagen, wart ihr wahrscheinlich froh, dass ihr nicht der Dienstleister wart, dessen Daten am Darknet verkauft wurden, ja. Und B, wäre das alles ja gar nicht, hätte das ja alles gar nicht stattgefunden, wäre da direkt schon eine ordentliche OTP-Lösung im Einsatz gewesen, ne? Ist ja ein perfektes Beispiel dafür, um einfach mal zu sehen, dass man wirklich mit einem recht kleinen, mit einer kleinen Änderung im Security-Konzept weitreichende Folgen auch verhindern kann, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Deswegen 2-Faktor-Authentifizierung ist wirklich einfach essentiell. Wir hatten einfach auch von den größeren Fällen, die wir jetzt im letzten Jahr bearbeitet hatten, war tatsächlich, ich sag mal, bei 75% Identitätsdiebstahl der Initial Access, also der Einfallsvektor, wäre da 2-Faktor-Authentifizierung am Start gewesen, wäre nichts passiert. Und vielleicht noch ein ganz kurzer Bericht, weil ich den auch so spannend fand, von einem anderen Fall, ging übrigens auch über Citrix, auch Initial Access über Identitätsdiebstahl. Die waren auf dem Citrix-Server, die haben ihren Loader verteilt. Der Loader in dem Fall war ganz einfach das Tool Notepad++.exe, das kennt jeder ITler letztendlich als einer der vielen Texteditoren, die da draußen sind. Das ist ein Open Source Tool und darin wurde einfach der Loader injected. Und was bei dem Kunden einfach krass war, wir hatten im Zuge der Hafnium-Attacken, die ja bestimmt jeder in irgendeiner Art und Weise mitbekommen hat. Das war eine Angriffswelle auf Exchange-Server. Wann war das? Im April, glaube ich, ungefähr muss das gewesen sein. Im Zuge dessen bei einer Analyse auf die Hafnium-Lücke haben wir festgestellt, dass bei dem Kunden Hafnium nicht, der Kunde nicht von Hafnium betroffen war. Allerdings haben dann quasi die Second Opinion Scanner, die da auch von uns eingesetzt werden, eine Malware gefunden, wo wir erst gedacht haben, was ist jetzt das und wo kommt das her? Und dann haben wir uns das genauer angeschaut und haben einfach festgestellt, dass seit Oktober letzten Jahres, da die Malware aktiv im Netzwerk ist, besser gesagt, dann später haben wir festgestellt, nicht aktiv ist, sondern aktiv war. Irgendwann im Oktober gab es bei dem Kunden einen Angriff. Das hat keiner mitgekriegt. Und warum auch immer, der Angriff wurde gestoppt. Was auch immer die aufgehalten hat, das konnten wir nicht mehr rausfinden, weil Logdaten waren einfach nicht mehr da. Sondern wir haben rausgefunden, im Oktober wurde die Mal der Loader verteilt auf 400 Systemen. Das lag dann einfach still da, bis wir das dann zufälligerweise durch die Hafnium-Recherchen entdeckt haben. Und der Kunde ist einfach mit einem tief dunkelblauen Auge und einem riesengroßen Schrecken davon gekommen und hatte wirklich Glück, weil was die sich da eingefangen haben, war eben auch was dann tatsächlich dann, was von diesem ganz neuen, modernen Shit, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, ich sag's einfach mal, dass eben auch die ESX-Server angegriffen werden. Da ist aber zum Glück nichts passiert.
Ja, vielen, vielen Dank. Das waren viele tolle Informationen, hat ja Silvan gerade auch schon mal gesagt. Ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen auf die aktuellen Trends gehen. Also wir haben ja gerade schon gesagt, Social Engineering und die Taktiken dahinter, die gibt's schon eine ganze Weile. Aber sind jetzt momentan eigentlich Trends und Änderungen zu erkennen? Silvan, vielleicht kannst du da was sagen?
Ja, also was wir sehr stark tatsächlich sehen, ist die Tatsache, dass in der, ich sag jetzt mal, Untergrundwelt, ja, bei den bösen Jungs gerade offensichtlich sehr viel Geld in den Bereich Vulnerability Hunters mit reingeht. Das heißt, dass man ganz bewusst Leute einstellt, die im Prinzip Pentesting betreiben, also die sich anschauen bei Software oder Produkt XYZ und da bewusst auf der Suche sind nach Schwachstellen, um dann diese wiederum ausnutzen zu können, um ins Netz oder auf die Systeme dahinter Zugriff zu erhalten. Ja. Und das ist ein Trend, das gibt es natürlich grundsätzlich auch schon immer. Aber, und das finde ich sehr, sehr spannend daran, wir sehen, dass da offensichtlich im Moment etwas mehr Traktion reinkommt, als das vorher der Fall war. Kann man jetzt drüber spekulieren, warum das so ist? Natürlich, und das haben wir ja eben schon umfangreich beleuchtet, sehen Netzwerke zwangsläufig heute anders aus als noch vor ein paar Jahren. Das hat natürlich auch mit der Homeoffice-Situation zu tun, hat aber auch damit zu tun, dass ich mittlerweile vielleicht auch eine gewisse Offenheit in Richtung Cloud-Applikationen habe und da diverse weitere Vektoren dann mir öffne oder auch Schnittstellen schaffe, über die ich dann letztlich mit meinen Unternehmensdaten kommunizieren kann, etc. Das ist auf jeden Fall ein Bereich, der aus meiner Sicht, aus unserer Sicht deutlich, deutlich zunimmt. Und ich meine, das verschmilzt ja irgendwie auch so ein bisschen mit der Frage dann der notwendigen Gegenmaßnahme, die wir jetzt gleich nochmal dann im Abschluss drüber sprechen. Aber ich denke, was hier auch sehr gut reinpasst, kann man schon mal sagen, Patching ist halt eines der wichtigsten Themen überhaupt. Ich muss zusehen, dass meine Systeme dem aktuellsten Stand, und da wiederhole ich gerne, was der Moritz eben schon gesagt hat, dem aktuellsten Stand entsprechen, ja. Und wenn ich das eben, wenn ich dafür nicht Sorge tragen kann, dann muss ich dafür sorgen, dass ich eine Art Virtual Patching betreibe. Es gibt ganz, ganz viele Fallbeispiele, wo es zum Beispiel auch noch überhaupt gar keinen ausrollbaren, nutzbaren Patch für meine Serverlandschaft oder Softwarelandschaft etc. gibt. Aber Hersteller ganz einfach darauf angewiesen sind, dass irgendein Layer davor, also eine Schutzschicht davor, im Beispiel unsere Firewall mit einer aktivierten Intrusion Prevention Engine, also mit einem System, was letztlich genau dafür entwickelt wurde, um virtuell zu patchen. Das heißt, wir schließen diese Schwachstelle, die eigentlich auf dem Endgerät noch vorhanden ist, einfach virtuell am Gateway, also sozusagen am Übergabepunkt zwischen Internet und Server bzw. Netzwerk dahinter und blockieren das genau an dieser Stelle. Ja. Und da ist das, was Moritz eben gesagt hat mit Hafnium, also diese Verwundbarkeit in Exchange, ist da sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, weil das Patchen da kannst du vielleicht auch gleich nochmal zwei, drei Worte zu sagen, Moritz, in der Praxis eben durchaus länger gedauert, ja, bis die Unternehmen wirklich in der Lage waren, patchen zu können. Und da ist es eben sehr, sehr wichtig zu wissen, ich habe ein Sicherheitssystem im Einsatz, das mir aber trotzdem vorgelagert schon ein Schutzlevel bietet, selbst wenn ich im Hintergrund fürs eigentliche Patching eben noch ein paar Momente brauche. Was aber nicht heißt, dass ich deswegen nicht mehr patchen muss, oder patchen sollte. Ja. Das ist überhaupt gar nicht das, was ich damit andeuten möchte. Aber das schließt mir diese Lücke eben doch sehr, sehr gut. Ja. Und der andere Part, den hat Moritz eben ja auch gerade sehr praxisnah schön ausgeführt. Und das ist alles, was im Bereich Files Malware stattfindet. Ja. Also wirklich Bestandteile, die eben nicht mehr auf Basis von irgendeiner Datei, die ausgeführt wird, stattfinden, sondern irgendwelche Dinge, die letztlich in einer ganz anderen Ebene laufen, nämlich im RAM, im Arbeitsspeicher in irgendeiner Form. Das betrifft natürlich Client-Systeme, das betrifft aber sehr wohl auch Server und vor allem auch Geräte, die im Prinzip Cloud-Infrastrukturen hosten, sehr, sehr stark. Und da kann ich mit so klassischen signaturbasierten Produkten eben überhaupt gar nichts mehr ausrichten, weil ich da zwangsläufig Lösungen brauche, die sich in diesen Bereichen, also in der verhaltensbasierten Erkennung bewegen, damit die überhaupt feststellen können, ja, das, was jetzt da gerade passiert, die Kommunikation, dieser Service, der aufgerufen wird oder diese Konstellation, die gerade hier versucht wird, gestartet zu werden, das ist nicht in Ordnung, das ist kein legitimer Vorgang. Ja, und da geht die Reise eben sehr, sehr stark hin, weg von einem Schutz auf Basis von Signaturen, gehend in einen Bereich, der wirklich das Verhalten analysiert und auf der Basis nochmal sehr viel mehr Ansatzmöglichkeiten bietet. Aber Moritz, hast du noch was dazu beizutragen zu dem Thema?
Ja, nur um dich zu bestätigen, letztendlich, dass Patchen extrem wichtig ist und dass da tatsächlich immer mehr in dem Umfeld passiert, eben dass Schwachstellen ausgenutzt werden. Das haben die letzten zwei Jahre wirklich gezeigt. Und IPS ist eine sehr gute Maßnahme. Die andere Sache ist dann einfach, wenn ich ein System nicht patchen kann, es ist jetzt immer wieder beim kompromittierten Insider oder Mitarbeiter, wenn ich Systeme habe, die ich gar nicht mehr patchen kann, das gibt's ja auch und das vielleicht als Ergänzung. Ich habe noch einen Server 2003, warum auch immer, weil ich irgendeine Legacy-Anwendung noch draußen habe. Da sind wir wieder beim Thema Netzwerksegmentierung. Die muss ich einfach vom Rest des Netzwerks abschotten. Das bedeutet ja nicht, dass ich nicht mehr mit diesen Systemen kommuniziere, sondern es bedeutet einfach, dass der allgemeine Zugriff eingeschränkt wird oder nur noch auf die Ports ermöglicht wird, die benötigt werden. Da muss ich tatsächlich dann mit Access Rules auch arbeiten, weil das IPS alleine dann auch nicht mehr schützt. Aber wir sind wieder beim Thema Netzwerksegmentierung an der Stelle auch, was dann extrem hilft. Man muss einfach grundsätzlich davon ausgehen, dass was passieren kann. Und deswegen Netzwerksegmentierung ist wichtig und die Überwachung des Netzwerkes. Da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal zu mit Logging und SIEM-Lösungen oder eben EDR-Lösungen, was da die Möglichkeiten bietet, einfach das Netzwerk zu überwachen.
Moritz, kannst du uns vielleicht ein bisschen erklären, wer ist das überhaupt und warum macht man das eigentlich?
Du meinst die Angriffe letztendlich, die durchgeführt werden auf die Unternehmen? Ja, das ist genau. Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Das ist, das hat sich auch in den letzten Jahren einfach unglaublich verändert. Inzwischen ist es einfach so, dass die Angreifer letztendlich einfach, die betreiben ein Business. Cybercrime ist ein Business. Das kann man wunderbar nachlesen in der aktuellen BKA-Lagebericht zur IT-Sicherheit. Ich weiß nicht genau, wie er heißt gerade. Wir haben, es gibt den BSI-Lagebericht der IT-Sicherheit Deutschland und den BKA-Bericht. Also das findet man einfach, indem man auch googelt, BKA oder BSI-Lagebericht der IT-Sicherheit. Da kann man es wunderbar nachlesen an der Stelle, dass die eben, das habe ich vorhin schon mal angeteasert, die Angreifer, dass die ein Business betreiben. Das ist organisierte Kriminalität, das ist wie die Mafia. Es gibt nicht mehr die einzelnen Gruppen, die einfach, weil sie wollen und können, irgendwelche Angriffe starten, also politisch vielleicht auch motiviert sind oder die staatlichen Akteure, die chinesischen, die russischen, die iranischen Angreifer, die es sicherlich weitergibt. Natürlich darf man auch USA und Deutschland versucht ja auch sowas in der Art aufzubauen. Darf man nicht vergessen, die staatlichen Akteure gibt es auch weiterhin. Aber was für diese große Welle ein ganz starkes Gewicht hat, da ist einfach, es bringt Geld. Jede Erpressung bringt Millionen, aber Millionen von Euros, von Dollars, von Bitcoins, spült es in die Kassen. Und damit ist dann wieder mehr Geld da, um zu investieren. Da sind wirklich letztendlich SOC-Teams, also Security Operations Centers, werden betrieben von den Gruppen, die Angriffe dann dementsprechend betreuen. Und was ich da eben auch ganz spannend finde, und das habe ich vorhin schon ein bisschen erzählt, es gibt da so diverse, wie soll ich sagen, in diesem Cybercrime-Bereich verschiedene Business Units, wo sich dann die einzelnen Gruppen drauf spezialisiert haben. Das eine sind dann klassisch so einfach Hosting-Plattformen, wo sich die Angreifer oder die Kriminellen untereinander austauschen können. Das sind dann so Bulletproof Provider. Es gibt Foren. Es gibt tatsächlich auch einfach Shops, wo man sich dann Malware einkaufen kann. Es gibt die tatsächlich die Malware-Entwicklung machen. Dann gibt es eine extra Unit quasi, die sich nur darum kümmert, wenn die Malware schon mal im Einsatz war und von einem klassischen AV erkannt wird, dann werden die einfach, wie soll man sagen, refurbished, erneuert, dass sie eben nicht mehr von einem AV erkannt werden. Und letztendlich, es gibt Leute, die nur danach, Gruppen, die nur eben nach Identitäten, versuchen an Identitäten zu gelangen. Und das ist ein sehr spannendes Thema. Und dadurch, dass es quasi so viel Geld bringt und sich jetzt so viele Leute darum kümmern, wird das Ganze natürlich auch, und da haben wir die klassische Marktwirtschaft, alles günstiger. Man kann sich im Darknet, und da sind wir jetzt bei den Kleinkriminellen, die jetzt natürlich auch auf das Boot springen, ich meine, oder die Einbrecherbanden, die unterwegs waren vor der Pandemie, während der Pandemie waren alle zu Hause, wie soll man da in ein Haus einbrechen? Deswegen haben die sich so auch ein bisschen verlagert in Richtung Cybercrime. Es ist ja auch einfach, mit einem Cappuccino auf dem Tisch jemand auszurauben, als dass man tatsächlich sich die Räubermütze auf den Kopf setzen muss, die Gesichtsmaske und im kalten Winter durch die Straßen laufen muss, kann man sich einfach inzwischen Malware in so Shops kaufen. Ich habe hier mal die Preisliste offen, um einfach mal da so ein Beispiel zu bringen. Ein RAT, ein Remote Administration Tool, also das ist letztendlich dann tatsächlich schon das Bein in eine Firma, also der Remote Access in ein kompromittiertes Unternehmen. Das heißt, da gibt es wirklich Leute, die nur einen Remote Access schaffen und dann nicht weitermachen, sondern das verkaufen. Das kostet pro Monat zwischen $89 und $530. Man kann sich das Ganze auch für $3,000 kaufen. Und ich meine, was ist das für ein Invest, wenn man dann so ein Beinchen in das Netzwerk hat? Man muss die Ransomware deployen und kann dann Millionen erpressen unter Umständen. Das sind natürlich dann auch an der Stelle Gewinnspannen, aber dadurch, dass was jetzt hier sieht, wie günstig das ist, sieht man natürlich auch, wie klein die Einstiegshürde da überhaupt ist. Da gibt es fertige Frameworks, es gibt fertige Bots und Banking-Trojaner und sonst was. Also das kostet alles kein Geld mehr, deswegen machen es immer mehr, weil es auch sehr viel einfacher geworden ist. Man braucht nicht mehr das Know-how und das ist letztendlich das, was dahinter steckt und was die Unternehmen bedroht. Mhm.
Im Grunde bringt uns das ja auch direkt zum abschließenden nächsten großen finalen Punkt. Was kann ich denn jetzt letztlich genau dagegen tun als Unternehmen? Ne? Weil das ist die Fragestellung, die jetzt wahrscheinlich den allermeisten irgendwie so im Kopf ist. Ja, ich würde einfach mal so aus meiner Sicht so zwei, drei Punkte nennen, die wir eben vielleicht auch noch nicht ganz so intensiv aufgegriffen haben, um die einfach mal so ein bisschen in den Ring zu werfen und dann Moritz dir zum Abschluss gerne das Wort nochmal geben, dass du aus deiner Sicht, weil du ja eben auch schon sagtest, ihr macht da auch viel im Bereich Incident Response und Co., was du so für Empfehlungen dann an Unternehmen aussprichst, ja, was man eben in der heutigen Zeit so tun sollte, um sich da sehr gut aufzustellen. Also ich glaube, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, ansonsten korrigiere mich gleich gerne, Moritz, wenn das inkorrekt ist, aber wenn ich in einem Netzwerk Analyse betreiben soll, und gerade auch vielleicht, wenn schon was passiert ist oder auch zur Prävention im Vorfeld, dann kann ich das eben nur tun, wenn ich auch über ausreichend Daten verfüge, die mir aussagekräftige Informationen liefern. Das heißt, Logging und Reporting ist ein unfassbar wichtiger Bereich. Sei es, dass ich einen zentralisierten Syslog-Server habe, wo ich meine Daten liegen habe. Ich bekomme ganz, ganz viele Informationen, die ich per anderen Protokollen, wie zum Beispiel NetFlow, IPFix, um da einfach mal so zwei technische Begriffe mit reinzuwerfen, dann auch aus dem System rausleiten kann, etc. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um überhaupt handlungsfähig zu bleiben, weil wenn ich irgendwas überhaupt gar nicht sehe, dann kann ich da auch nichts gegen tun, ja. Und das ist eben genau der Grund. Und da hilft es mir natürlich, wenn ich mit Systemen arbeite, die letztlich auch A, aufeinander abgestimmt sind und B, auch miteinander kommunizieren und interagieren. Ja, also je effizienter ich mein Security-System in Summe gestalten kann, desto effizienter kann ich natürlich auch A, mich auf potenzielle Angriffe vorbereiten und B, wenn denn wirklich mal irgendwas sein sollte, letztlich aus meiner Sicht auf jeden Fall auch damit umgehen. Der zweite große Punkt, brauchen wir nicht mal in epischer Breite auszuführen, haben wir eben schon drüber gesprochen, ist natürlich Patch Management, ja. Okay, Punkt, Haken dran. Da müssen wir noch schauen, dass die Systeme ordentlich gepatcht sind. Dann haben wir eben auch schon drüber gesprochen, dass die Angriffe eben so komplex und kompliziert sind, dass ich die eben auch als Mitarbeiter gar nicht erkenne. Das heißt, ich brauche intelligente Systeme, um das zu tun, um da vielleicht auch einfach nur mal so einen Begriff mit reinzuwerfen. Wir reden hier SonicVault intern gerne von RTDMI, Real-Time Deep Memory Inspection. Und ich glaube, und das hat Moritz eben auch in dem, was er ausgeführt hat, sehr, sehr gut unterstrichen, es geht ganz, ganz häufig in den Bereich mit rein, dass der böse Schadcode letztlich erst auf Speicherebene zusammengesetzt wird. Und ich kann eben auch nur mit Systemen da etwas gegen tun, wenn ich auf dieser Ebene unterwegs bin. Und wie es der Name RTDMI, Deep Memory Inspection, schon sagt, ist es eben eine Lösung aus unserem Portfolio, die sich sehr, sehr stark auf CPU- und Arbeitsspeicherebene bewegt und in der Lage ist, eben auch Angriffsformen dieser Art zu erkennen. Das ist auch sehr, sehr weitreichend integriert. Moritz hat eben auch schon mehrfach von Client-Antivirus-Lösungen gesprochen, die eben auch nicht mehr signaturbasiert arbeiten. Auch da in dem Bereich sind wir mit unserem Capture-Client sehr, sehr stark unterwegs, der auch wieder den Uplink dann zu dieser RTDMI-Lösung hat, wenn ich das denn möchte, um da wirklich ein sehr gutes Schutzlevel einfach einmal dann mit reinzubringen. Der vorletzte Punkt, den ich sehe, ist definitiv die Fragestellung, wie gehe ich mit verschlüsseltem Datenverkehr um? Im Speziellen auch auf SSL-Basis, auf TLS-Basis. Meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, muss da reingeschaut werden. Muss ich diesen Datentraffic zwangsläufig kontrollieren? Das kann ich tun, indem ich den Verkehr aufbreche, kontrolliere und dann wieder neue verschlüssele. Mir ist sehr wohl bewusst, dass es auch Use Cases gibt oder Anwendungsfälle gibt, wo das schwierig ist, nicht möglich ist, sei es jetzt wegen Betriebsratsentscheidungen etc., kann ganz, ganz viele verschiedene Facetten haben, das Thema. Aber spätestens dann, ja, wenn ich das auf Gateway-Ebene nicht tun kann, ist die Fragestellung, was habe ich denn für ein Antivirenprodukt auf meinem Client selbst und wie tief kann dieses Produkt letztlich reinschauen und etwas für mich tun, hat dann nochmal einen deutlich, deutlich höheren Stellenwert, wenn ich das auf Gateway-Ebene schon nicht tue, ja. Und der letzte Punkt, und das Wort lasse ich dann auch gerne Moritz, weil er es eben schon mehrfach angesprochen hat, ist natürlich die Segmentierung, ja, dass ich hingehe und kleine Netzbereiche bilde und sage, ich habe einen Netzbereich, der ist mein ganzes IoT, meine IoT-Lösungen sind da drin, ein Netzbereich für meine Server, vielleicht sogar wirklich ganz, ganz klein abgekapselt, wirklich für sehr hochkritische Server oder Produkte, dass ich sage, da ist wirklich nur dieses Gerät in der eigenen Netzwerkzone drin, dass ich den gesamten Verkehr, der da hinläuft oder auch von da wegläuft, kontrolliere. Kann etc. Das wäre einfach mal aus meiner Sicht das, was ich als Gegenmaßnahme ganz gerne so ein bisschen mit auf den Weg geben würde. Aber Moritz, ja, du hast da mit Sicherheit noch ein paar Punkte mehr, die du empfehlen kannst.
Ja, der Maßnahmenkatalog ist eigentlich unendlich lang, aber damit wir uns irgendwie aufs Wesentliche beschränken können, was du gesagt hast, ist alles richtig. Ich würde dem Ganzen nur noch ein bisschen Struktur verleihen, indem man einfach sagt, wir haben grundsätzlich präventive Maßnahmen. Wir wollen verhindern, dass überhaupt die Malware irgendwie in unser Netzwerk oder in unsere Infrastruktur eindringen kann. Dann ist uns aber, wir haben ja gelernt, muss uns durchaus bewusst sein, dass die Malware irgendwie in die Infrastruktur eindringen kann. An der Stelle müssen wir verhindern, dass sie sich weiter ausbreitet oder eben das Schadensausmaß reduzieren, dass nur bestimmte Teilbereiche irgendwie betroffen sind. Und am Ende wollen wir natürlich erkennen, dass überhaupt irgendwas in unserer Infrastruktur ist und dann entsprechend drauf reagieren. Bei den präventiven Maßnahmen, was du gerade gesagt hast, ganz klar, da sind wir beim Patch-Management, da sind wir bei der Netzwerksegmentierung schon an einer gewissen Weise. Aber was bei den präventiven Maßnahmen noch wichtig ist, ist natürlich auch am Endpunkt dementsprechend den Next-Gen-Anti-Malware zu haben, wie du es schon gesagt hast. Und dann die klassischen Gateway-Security-Features, DPI, SSL, also um auch den verschlüsselten Datenstrom aufzubrechen. Wir brauchen, was ich vorhin gesagt habe, wir brauchen einen Content-Filter, wir brauchen Botnet-Blocker, der mir einfach schon die malicious, die gefährlichen IPs einfach grundsätzlich wegblockt. Wir brauchen ein Gateway-Antivirus, wir brauchen Sandboxing, also wir brauchen all die Security-Features, die eine moderne Firewall-System, Gateway-Firewall-System liefert, müssen auch aktiviert sein. Damit schaffen wir es quasi, haben wir die präventiven Maßnahmen. Dann User-Training ist, haben wir auch schon drüber gesprochen, ein ganz wichtiger Punkt. Zwei-Faktor-Authentifizierung gehört auch noch dazu, der Vollständigkeit halber. Dann ist jetzt der zentrale Punkt, was ich schon sehr oft in den Mund genommen habe, einfach dann, wenn wir davon ausgehen, dass Malware in unsere Infrastruktur einbricht, das Thema Netzwerksegmentierung. Und was wir einfach erreichen müssen, ist, dass, wenn die Malware im Netzwerk ist, und ich sag mal so, ich zähle einen Citrix-Server und einen Remote-Desktop-Server, wo User aktiv drauf arbeiten, ist für mich kein Serversystem, sondern ein Client-System. Und wenn man das dann so betrachtet, das ist ein Access-System, dann haben wir einen Access-Bereich, also wo irgendwie auf die Infrastruktur dann zugegriffen wird. Wir müssen es einfach erreichen, dass dieser Access-Bereich abgekapselt wird von meinem Serverbereich, von meinem Bereich, wo die Services angeboten werden in meinem Netzwerk, die Server stehen. Und wenn ich schon allein diesen Cut zwischen diesen beiden Welten hinbekomme, habe ich viel gewonnen. Wie bekomme ich diesen Bereich hin? Durch verschiedene Netzwerksegmente. Das erreiche ich in der Regel über VLANs. Die Routing-Instanz an der Stelle darf nicht, wie ganz oft in Unternehmen, der Core-Switch sein, sondern muss dann eine Firewall sein, auf der IPS aktiviert ist und wo ich dann mit einem Blacklist-Konzept arbeiten kann, indem ich sage, okay, die Ports, die Angreifer verwenden, um weiter sich im Netzwerk auszubreiten, die blockiere ich einfach an der Stelle. Und da muss ich drauf hinarbeiten, Netzwerksegmentierung. Ich weiß, es ist immer ein großes Thema, aber es ist das einzige, also ein ganz wichtiger, großer Punkt, der wirklich hilft, der mich dann auch weiter schützt. Dann habe ich ja, vorhin haben wir noch gelernt, dieses Thema Angriffe aufs Active Directory. Ich muss in meinem Active Directory dafür sorgen, dass wenn ein Client kompromittiert ist, dass damit nicht eventuell schon die ganze Infrastruktur kompromittiert ist. Denn wenn ich zum Beispiel einen Domain-Administrator dafür verwende, administrative Tätigkeiten, zum Beispiel Softwareinstallation, Patch-Management auf dem Client auszuführen, dann hinterlässt der Administrator Spuren, entweder Kerberos-Ticket oder vielleicht sogar sein Passwort-Hash. Und das können die Angreifer ausnutzen und das ist auch das Erste, was die schauen. Dann müssen sie das Active Directory vielleicht gar nicht mehr angreifen, wenn sie schon den Domain-Administrator an einem Client-System übernommen haben. Das heißt, ich brauche ein Admin-Konzept, das dann, wenn ich meine Netzwerksegmentierung habe, verhindert, dass irgendein Domain-Admin sich einem Client anmeldet. Ich brauche also ein Admin-Konzept, was sagt, ich habe Server-Admins und ich habe Client-Admins. Das ist einfach als Minimum. Es geht immer besser, aber das ist als absolutes Minimum. Das kann man überall umsetzen. Ich habe Client-Admins und ich habe Server-Admins. Das sind letztendlich da die wichtigsten Punkte, um dann die Ausbreitung zu verhindern. Und dann möchte ich natürlich erkennen, wenn die Angriffe da sind. Und dann hast du, Silvan, es vorhin quasi auch als ersten Punkt genannt, ich brauche Logging. Und Logging ist natürlich das Optimum. Ich habe ein Security Incident Event Management System, kurz SIEM-System, was alle meine Logs einsammelt, korreliert, also aus den verschiedenen Systemen, Firewall, Endpoint, Active Directory und mir dann quasi mit künstlicher Intelligenz schon Angriffe herausfindet. Das ist natürlich das Optimum, was man machen kann, aber man kann da schon im Kleinen starten. Und es im Kleinen starten ist, ich brauche auf der Firewall-Logs, ich brauche ein Logging-System, was mir meine Firewall-Logs einsammelt, um später herauszufinden, welche Systeme haben mit welcher, mit der Angreifs-IP-Adresse beispielsweise kommuniziert. Ich brauche auf jeden Fall die Logs aus dem Active Directory, die Security-Logs. Da ist es ganz wichtig, ob auch hier gut wäre, wenn man die Logs einsammeln würde über einen Log-Server. Aber das Minimum, was man machen muss, ist quasi die Log-Aufbewahrungsdauer auf dem AD-Control. Das muss man hochstellen. Das ist in manchen Unternehmen ist das bei 2-3 Minuten, da werden die Logs wieder überschrieben. Da braucht man mindestens mal 5-6 Tage. Je länger, desto besser natürlich. Aber das ist das Allermindeste, was man machen kann, was man sofort machen kann, ist eben die Security-Logs und die Active Directory-Logs da, die Aufbewahrung Frist hochsetzen. Dann hat man auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei Next-Gen AV-System auf EDR zu setzen, was der große Vorteil eben von so einem EDR ist, steht für Endpoint Detection and Response, ist, dass man mit dem EDR-System quasi security-relevante Events selbst auf dem Client erzeugt oder auf dem Server. Das heißt, ich muss nicht mehr alle Logs einsammeln, sondern auf dem jeweiligen Gerät, wo ich mein EDR-Client drauf habe, werden Security-relevante Logs erzeugt. Und damit habe ich eigentlich für eine Recherche schon mal das grundsätzlich Notwendige, was ich brauche, um eine Recherche zu machen. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Das hilft auch extrem weiter im Incident Response. Was man immer nur als kleinen Nachteil im Hinterkopf behalten muss, ist, der EDR-Client ist in der Regel nie auf allen Systemen. Der ist dann vielleicht auf 90% der Systeme. Das heißt, ich habe immer noch Black Spots oder Dark Spots in der Infrastruktur, wo sich die Angreifer verstecken könnten. Das finde ich dann wieder nur über die Logs. Aber ganz wichtig ist Logs, was der Silvan vorhin gesagt hat. Ohne die kann man im Fall der Fälle, wenn was passiert, einfach nichts aufdecken.
Vielen, vielen Dank, Moritz. Damit sind wir jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich habe heute hier öfter mit offenem Mund gesessen. Ein bisschen fassungslos war ich, als du von der Preisliste gesprochen hast.
Wie günstig das ist, ne? Mal,
ja. Einmal, wie günstig das ist und dass es eine Preisliste in der Form überhaupt gibt, das war für mich ehrlich gesagt bis heute unvorstellbar. Aber ich glaube, wir haben insgesamt eine ganze Menge Informationen heute bekommen. Ist heute auch ein ziemlich langer Podcast geworden, das kann ich, glaube ich, jetzt schon mal sagen. Aber sehr spannend und vielen Dank nochmal, dass du heute dabei warst. Vielen Dank, Silvan. Und was ich immer ganz am Ende mache, ich möchte noch mal ganz kurz auf unsere E-Mail-Adresse hinweisen. Wenn Sie Fragen haben, wenn Ihnen irgendwas unklar geblieben ist, wenn Sie sagen, darüber könntet ihr auch noch mal sprechen, dann schreiben Sie uns an podcast.de@sonicwall.com. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Ja, da schließe ich mich an. Moritz, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, dass es im Alltag, ja, mit dem, was man in der aktuellen Situation so zu tun hat, nicht so einfach ist, sich hier mal 2 Stunden mit ein bisschen Vorbereitung etc. einfach irgendwie da mal rauszunehmen. Von daher wirklich herzlichen Dank für deine Bereitschaft, das hier mitzugestalten. Ich fand das unfassbar spannend und super und gerne mal wieder, ja. Also wenn du mal wieder Zeit hast zu einem anderen Thema, lass uns da nochmal zusammenkommen.
Also erstmal hat es mir mega Spaß gemacht, ja, super. Die Zeit ist immer knapp, das wissen wir alle. Das heißt, ihr müsst mit einem spannenden Thema kommen, um mich da nochmal an Bord holen zu können. Aber es hat mir echt mega Spaß gemacht, mit euch hier über dieses wirklich aktuelle, spannende Thema auszutauschen. Danke dafür.
Na super. Uns auch. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.